I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir schauen heute Der Pate Teil 2 von Francis Ford Coppola aus dem Jahr 1974. Wir schauen die DVD und Markus hat sich den Film, wie auch schon den ersten Teil, für unseren heutigen Audiokommentar ausgewählt. Hallo Markus.
Hallo Martin und hallo an alle zu Hause.
Und ganz zu Beginn noch kurz der Hinweis, ihr könnt unseren Podcast auch bei Steady unterstützen. Der Link dazu steht in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website iwenttofilms.de. Wir freuen uns über einen kleinen Beitrag. Ja, Markus, erzähl doch mal, warum schauen wir heute diesen Film?
Ja, du hast ja schon erwähnt, wir haben uns ja auch bereits den ersten Teil angesehen.
Genau.
Vor, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen. Und naja, damals habe ich ja schon gesagt, das ist für die meisten ja auch einer der besten Filme aller Zeiten. Und der zweite Teil gilt ja nun auch für nicht weniger als eine der besten Fortsetzungen aller Zeiten. Mhm. Und aus diesem Grund wollte ich den natürlich auch mal besprochen haben, auch weil er natürlich unabhängig vom ersten Teil immer noch ein sehr guter Film ist, meiner Ansicht nach. Und weil er natürlich auch insofern ganz interessant ist, weil er ja, das hast du ja im Vorgespräch auch schon mal bemerkt, nicht nur eine Fortsetzung ist, sondern auch noch ein Prequel, wie man es heute nennen würde.
Genau.
Ja, das sind eigentlich so meine Worte zur Einleitung. Möchtest du noch was vorweg sagen?
Nee, vorweg nicht. Ich würde sagen, weil wir natürlich auch wieder einen sehr, sehr langen Film vor uns haben, dass wir direkt starten und dann alles genau. Auch weitere während des Films besprechen.
Genau. Also wir schauen die DVD.
Genau, und sind direkt ganz am Anfang bei 0 Minuten und 0 Sekunden.
Und wir schauen, noch kurz zur Info, wir schauen die Synchro von 2008.
Richtig.
Okay, ja. Möchtest du einzählen dann?
Ich zähle sehr gerne ein. Also wir zählen runter von 3 auf 1 und dann kommt los und auf los geht's los. 3, 2, 1, los.
Und wir starten mit dem Paramount, ich glaube, das ist das Paramount Home Video Logo gleich.
Wo die Sterne durch die Wolken fliegen.
Das ist ja das normale Paramount-Logo, glaube ich, oder? Das kommt ja jetzt erst, wo da eine DVD draus wird.
Ja, stimmt.
Oder
ja. Nicht?
Ah, das ist
noch okay. Gar nicht. Nee. Dann war das, glaube ich, im DVD-Menü-Intro.
Stimmt, da hast du recht, ja. Hm. Ja, und die Musik setzt ein.
Die wir ja schon kennen, ne? Aus dem.
Genau, Nino Rota. Wobei man sagen muss, dass Coppolas Vater in dem Film doch etwas mehr Einfluss auf die Musik hatte.
Ja, fällt das auch auf? Also woran merkt man das?
Dafür kenne ich jetzt die Werke von Coppolas Vater zu wenig, um das zu sagen. Aber Coppola selber hat das gesagt. Mhm. Deswegen gebe ich mal an, wird das so sein. Tja, und wir sehen mehr oder weniger, im Prinzip fängt der Film fast da an, wo er aufhört, wo der erste aufgehört hat, oder weniger, nämlich Michael als neuen Paten inszeniert. Und auch sehr schön der leere Stuhl hier jetzt auf dem Titelbild, ne, der auch nochmal auf den verstorbenen Vito verweist. Und wir fangen ja jetzt auch gleich an mit Vitos Kindheit. Und ich muss sagen, das ist, finde ich, erinnert mich doch sehr, auch wenn wir bedenken, dass wir Mitte 70er sind, doch sehr auch an einen Italo-Western, wenn man ehrlich ist. Weiß nicht, wie du das findest, aber ich finde, das könnte durchaus auch in so einem Western aus der Zeit vorkommen.
Ja, wir sind jetzt
1901 auf Sizilien.
Genau, und zwar auch sogar eine Texteinblendung, um das Ganze nochmal ein bisschen zu erklären, also wo wir sind und wen wir hier jetzt sozusagen sehen. Und wir sind in so einer Art Flussbett scheint das zu sein, ne? Also wir haben so einen steinigen Boden und da
überzieht. Wir sehen auch eine Trauergesellschaft.
Genau, die Trauergesellschaft zieht da lang.
Und tatsächlich ist das, was wir hier jetzt als Einblendung auch gesehen haben, eigentlich schon der erste Fehler tatsächlich des Films, wenn man ihn mit dem Original vergleicht. Weil nämlich, wir sehen ja hier den jungen Vito. Und laut seinem Grabstein im ersten Teil ist er 1887 geboren. Das heißt, er müsste jetzt 13, 14 sein. Mhm. Und das ist der Junge hier ja nicht. Der soll ja so 8, 9, 10 sein.
Ja, okay. Ja.
Also da haben sie schon mal, haben sie nicht ganz aufgepasst in der Kontinuität der Reihe, mhm, im Alter von Vito.
So, jetzt haben wir hier einen Angriff auf die Trauergesellschaft.
Genau.
Irgendwo aus dem Nichts wurde geschossen. Ja.
Und wir sehen ein weiteres Kind erschossen. Wir sehen auch das Blut. Mhm. Und wir erfahren ja auch, dass das Vitos Bruder ist.
Mhm. Das soll natürlich auch so ein bisschen so einführen, wie Vito vielleicht auch geworden ist, ne? Mhm. Also ein Verlust,
genau, ja, Bruders. Ist ja, genau, Vater zuerst, Bruder, dann die, mhm, Mutter, mhm, die sein Leben retten wollte. Das ist ja im Prinzip, könnte man ja sagen, diese ganze Rückblenden erzählen ja mehr oder weniger diese Geschichte von dieser Rache. Mhm. Ja, weil das, die letzte dieser Rückblenden mit ihm ist ja dann, also mit De Niro dann, ist ja, wenn er ihn erschießt. Nee, nicht erschießt, sondern ersticht. Ja, Don Chicho. Ist eigentlich auch relativ mutig, doch einen relativ langen Anfang des Films komplett in der Fremdsprache zu haben. Weiß nicht, wie du das empfindest.
Ja, ich glaube, ich höre tatsächlich noch eine andere Audiospur. Ich höre es auf Deutsch.
Dann hörst du doch die alte.
Ja, ich höre wahrscheinlich die alte Synchro, also ich verstehe, was sie sagen.
Okay.
Ja, ja, aber ist, jetzt ist natürlich, die Mutter versucht natürlich, Vito irgendwie zu schützen und sozusagen, zu sagen, er wird niemals irgendwas Böses tun oder eine Gefahr für ihn werden.
Ja, aber das glaubt Don Chicho nicht. Und er ist ja nicht ganz falsch, wenn man ehrlich ist.
Richtig.
Gut, man weiß natürlich nicht, was, ob das so geworden wäre, wenn, wenn er ihn jetzt mit der Mutter verschont hätte.
Ja. Und jetzt greift die Mutter das Messer, die Mutter, genau, von Vito.
Und wird erschossen und fliegt gleich erstmal aus dem Bild. Mhm.
Mir fällt direkt was ein. Ich hatte beim vorbereitenden Schauen hatte ich den Eindruck, dass der Teil 2 weniger blutig ist als der erste Teil. Ich glaube eigentlich, das ist gar nicht so. Und ich frage mich, warum bei mir dieser Eindruck entsteht. Vielleicht, weil ich mich schon so ein bisschen daran gewöhnt habe. Oder weil die Kampfszenen doch eher, ich sag mal, klein und individuell sind und nicht so mit vielen Beteiligten, wie das, glaube ich, im ersten Teil ja eher war.
Meinst du mit weniger blutig jetzt den Gore an sich oder meinst du den Bodycount?
Ja, so beides gemischt. Okay. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich nur so ein subjektiver Effekt, den ich habe. Also wir haben zum Beispiel ja keine Szene wie mit den Autos und dem Überfall.
Ja, wo einer zersiebt wird. Ja.
Richtig, genau. Das ist hier so ein bisschen anders. Und ich habe das Gefühl, dass in diesem Teil also mehr Geschichte und Zusammenhänge im Vordergrund stehen als beim ersten Teil.
Ja, also die Idee, die Coppola für diesen Film hatte oder dann sich hingesetzt hat, als klar war, es gibt jetzt ein Sequel, war, dass er die Geschichte von Vater und Sohn erzählen wollte, aber beide im gleichen Alter sein sollen.
Ah ja, okay, ja. Also du meinst natürlich Vito und Michael, ne? Die
genau,
beiden.
Genau.
Das ist eine sehr gute Frage, die ich vielleicht jetzt auch mal direkt hier am Anfang noch mitstellen will. Wie ist es zu diesem zweiten Teil gekommen? War die Reihe schon als Trilogie angelegt oder?
Nein.
Die war noch nicht.
Also okay. Der war, also tatsächlich, ich muss kurz einmal einhaken, das ist nämlich ein Filmfehler hier, dass wir die Freiheitsstatue hier so sehen, denn 1901 war die noch gar nicht komplett grün.
Okay,
da wäre eigentlich an einigen Stellen noch zumindest so ein bisschen kupferbraun geworden. Mhm. Ja, Die ist ja erst später, die war ja nicht von Anfang an so braun. Die hat ja erst aufgrund der Tatsache, dass da die ganze Zeit draußen steht, diese Farbe angesetzt. Mhm. Also es war tatsächlich so, der erste Teil, der hatte so einen Bass, dass sie schon bevor der Film endgültig in die Kinos kam, beschlossen haben, dass es eine Fortsetzung geben soll. Mhm. Coppola hingegen, der ja im ersten Teil fast entlassen wurde, wenn du dich erinnerst, mhm. Coppola hingegen war eigentlich nicht so begeistert von der Idee. Und hat dann gesagt, ja, okay, ich mache es, aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Die erste war, dass er sein Drehbuch zu Der Dialog, jetzt muss ich einmal kurz nochmal unterbrechen, dieses X bedeutet oder bedeutete damals auf Ellis Island, dass derjenige, der ihn da untersucht hat, für geistig zurückgeblieben hält.
Okay.
Dass er sein Drehbuch zu Der Dialog verfilmen durfte, der kam dann auch im selben Jahr raus. Dass er eine Produktion für die San Francisco Oper durchführen durfte und dass er das Drehbuch für Der große Gatsby schreiben durfte. Und das alles noch vor der Veröffentlichung des Films zu Weihnachten 1974. Und das hat man ihm dann zugestanden. Und naja, und so war das dann. Und aus dem Roman tatsächlich gibt es ein Kapitel, was verfilmt wurde für diesen Film. Das ist nämlich diese ganze Vitos Jugendgeschichte. Das ist ein Kapitel aus dem Roman. Und der ganze Rest mit Michael und wie es mit den Corleones dann weitergeht, das ist tatsächlich für diesen Film geschrieben worden.
Ah ja, okay, also interessant. Wo wir hier gerade auf Ellis Island sind, vielleicht noch auch der Hinweis, der Vito wird jetzt aufgrund von Pockengefahr isoliert. Stand natürlich die ganze Zeit in der Schlange mit den anderen und so, also ich weiß nicht, wie die Inkubation und Übertragung der Pocken war oder so.
Ist eine gute Frage, kann ich dir auch nicht sagen.
Aber es ist irgendwie interessant, hier mal zu sehen, wie hier Ellis Island und diese Neuankömmlinge auch mit Blick aus der, ich sag mal, Zelle da Richtung Freiheitsstatue ankommen und auch erstmal untersucht werden.
Ja, und wir haben jetzt leider ein bisschen drüber geredet, über die Szene oder über die Stelle, wo aus Vito Andolini Vito Corleone wird, weil es schlicht ein Fehler war desjenigen, der ihn seine Einreise registriert hat. Mhm. Ja. Und jetzt haben wir diese schöne Überblendung vom jungen Vito zu Anthony, seinem Enkel, wie er auch gleich geschrieben wird, der seine Erstkommunion hat, schätze ich mal, oder?
Das sieht so aus, ja. Ja, ja, richtig. Corleone, der Familienname, ist ja eigentlich der Ort, ne, wo sie herkommen. Genau. Und genau. Das hat dann der Beamte da irgendwie verwechselt.
Falsch verstanden.
Genau.
Ja, pardon. Und ja, wieder beginnt die eigentliche Haupthandlung des Films mit einem Familienfest der Corleones. Ne, beim letzten Mal war es ja Connys Hochzeit. Mhm. Und jetzt ist es eben Anthonys Erstkommunion.
Ist auch wirklich interessant, dass wir von Vito nicht direkt zu Michael gehen, sondern halt erst über seinen Sohn, ne? Mhm.
Das war übrigens ein echtes Orchester, was in Lake Tahoe gespielt hat, nämlich im Lake Tahoe Casino und Hotel. Die haben in der Zeit zum Beispiel bei den Shows von Elvis oder Tom Jones gespielt.
Naja.
Also es war durchaus ein renommiertes Orchester, was da für den Film. Und der Leiter des Orchesters, der durfte nicht mit auftreten, weil der aus Sicht der von Coppola oder von wem auch immer zu italienisch aussah. Und also, der Witz an der Szene ist ja nachher, dass sie eben keine Italiener haben und nie keine italienischen Stücke spielen können.
Siehst du, die, diese Zigaretten, die da an, also quasi so angerichtet sind auf dem, auf dem Tisch?
Ja, genau, ja. So würde man heute weniger machen.
Ja, genau, richtig, ja.
Habe ich auch eine, also habe ich jetzt bewusst auch noch nie irgendwo in der Form gesehen.
Nee, ich auch nicht, deswegen, das ist mir gerade so aufgefallen.
So, da haben wir Frankie, der ursprünglich im Skript Clemenza hätte sein sollen, den wir ja noch aus dem ersten Teil kennen, wenn du dich erinnerst, ne, der etwas korpulentere, den wir ja auch in den Rückblenden sehen. Und der ist aber nicht wieder eingestiegen, weil er im ersten Teil der bestbezahlte Schauspieler war und noch mehr Geld haben wollte für diesen Teil, obwohl er ja dann eher eine Nebenrolle spielt jetzt in dem Film. Und gleichzeitig wollte er aus gesundheitlichen Gründen nicht wieder so viel zunehmen, wie es für die Rolle notwendig war. Also hat man dann entschieden, die Rolle um also eine neue Rolle dafür zu nehmen. Deswegen gibt es überhaupt diesen Typen, den wir ja aus dem ersten Teil noch gar nicht kennen. Wirkt ja auch so ein bisschen komisch, wenn man so beide Teile hintereinander schaut, dass da einer, dass da jetzt plötzlich einer so im innersten Zirkel ist und der andere ganz ohne Kommentar gar nicht mehr da ist. Aber das liegt halt daran, dass der Schauspieler nicht mehr so wirklich mitmachen wollte.
Und hier sehr schön gerade, wie das Segelschiff hinten im Hintergrund vorbeizieht.
Ja, ne? Das ist richtig, ja. So, und die Corleones.
Genau. Vielleicht auch, weißt du etwas dazu, das würde mich mal interessieren, das finde ich nämlich spannend, sind alle Bilder und Szenen hier für den Teil 2 neu gedreht worden oder gab es da auch so eine Art, ich sag mal, Resteverwertung?
Nicht, dass ich wüsste.
Okay, nee. Ja.
Also ist ja auch eher unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass ja eigentlich auch nichts von dem, was wir hier sehen, im Buch vorkommt, ne? Muss man ja auch bedenken.
Ja. Also das es hätte ist, ja es eine ist, neue. Es ist ja manchmal so, ne, dass irgendwas.
Ja, nee, ich verstehe schon, was du meinst, aber nee, das ist in dem Fall nicht so.
So, also die Corleone sind natürlich da auch Wohltäter, ne, in Nevada.
Ja, genau. Hier haben ja ihren Sitz verlegt von New York nach Nevada zu den Casinos.
So, wobei, und das ist der Gouverneur hier gerade, ne? Oder?
Nee, der Senator.
Der Senator, genau, ja. Und der bekommt den Scheck.
Genau, für diese Stiftung. Und jetzt haben wir etwas, das kennen wir ja in gewisser Weise auch schon aus dem ersten Teil.
Die Arbeit, Michael bei der Arbeit.
Die Arbeitsgespräche während der Familienfeier. Auch ein interessantes Büro, finde ich, was Michael da hat, mit so vielen Nippes da rumstehen. Ne, diese Kanone, dieser Elefant da. Dahinter der Lampe ist ja auch noch irgendeine Figur.
Das stimmt.
Diese Schatzkiste da, die ja riesengroß im Bild ist.
Richtig, und auch dieser, ich sag mal, grüne Teppich, der so wie Spielcasino schon aussieht, auf seinem Schreibtisch. Und der Senator, der wegen der Konzession für die Glücksspiele oder Hotels da mit ihm nochmal sprechen will, legt sich gerade so Tabletten in die Hand.
Genau. Dieser komische Bonsai da.
Ja, ist richtig. Und auch, ich finde die Fenster auch ziemlich interessant, weil die nämlich auf den ersten Blick schon irgendwie zerbrochen aussehen, wenn man so flüchtig vorbeischaut. Und das ist ja dann auch später auch nochmal
wichtiges ein Problem. Thema,
ja. Ich muss sagen, was mir, das möchte ich hier gerade schon mal direkt am Anfang, das sieht man jetzt hier noch nicht so deutlich, aber die Beleuchtung hat man sehr schön beibehalten, wie aus dem ersten Teil. Und die fand ich ja auch im ersten Teil schon sehr stark. Werden das später noch sehen, gerade bei Michael hat man das oft gemacht, dass man seine eine Gesichtshälfte komplett dunkel hatte und die andere hell. Und das ist wirklich klasse.
Ja. Ja, gab ja dann auch später noch, also das heißt später, aber einer der angefragten Person für die Kamera hat das Angebot nicht angenommen, weil er meinte, er könnte es unmöglich so gut hinkriegen, wie es im ersten Teil war.
Oh ja, das ist natürlich ja eine respektvolle Absage, sage ich mal, ne? So, wir merken jetzt oder wir kriegen jetzt mit, dass der Senator nicht sehr begeistert ist von den Machenschaften der Familie Corleone.
Ja, nicht nur das, ne, sondern auch von den Italo-Amerikanern.
Ja, genau. Das,
das kommt ja zumindest unterschwellig auch heraus, dass es nicht nur um die Mafiosi geht, beziehungsweise aus seiner Sicht wahrscheinlich da eh kein großer Unterschied ist.
Ja. Aber das ist auch interessant, in Bezug auf Heuchelei nehmen wir uns nicht viel, sagt Michael gerade.
Ja, klar, ich meine, er hat ihm ja vorher angeboten, mit was er sich bestechen lassen kann.
Mhm. Aber ich glaube, das ist ein Unterschied zu Vito. Mhm. Ich glaube, jetzt hat er ihm die Kanone, die auf dem Schreibtisch steht, also dieses Modell, also keine Pistole, ne, sondern dieses Kanonenmodell.
Tatsächlich Kanone, ja.
Genau, ja, zu ihm hingedreht.
Ja. Auch sehr schöne Geste da. Mhm. Sehr schönes Detail.
Das stimmt. Ja, und muss es echt nochmal sagen, das Licht ist wirklich schön. Also auch wenn wir hier sozusagen dieses Licht von außen haben, haben wir trotzdem innen dieses warme und schattenreiche Licht. Also wir haben sehr viel Dunkelheit und eigentlich
und Michael
jeder helle Punkt ist am Leuchten quasi.
Und Michael hat jetzt das Angebot des Senators abgelehnt und als Gegenangebot gesagt, nix. Und sie zahlen auch noch die Gebühren, mehr oder weniger, die Bearbeitungsgebühren. Ja. Tja, das wird ihm ja nachher teuer zu stehen kommen, dass er das nicht angenommen hat.
Genau, wir sind wieder zurück draußen, bei strahlendem Sonnenschein an dem See.
Auch, genau, das ist ja eine Sache, die mit dem ersten Teil auch relativ ähnlich ist, diese Schnitte zwischen der Familienfeier und den Geschäften.
Ich erinnere mich auch noch, wie ich im ersten Teil diese Festsequenz als sehr, sehr lang empfunden habe. Das ist hier irgendwie nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob sie wirklich kürzer ist oder...
Ich würde sogar fast eher... Ich hätte eher behauptet, die ist sogar länger, wenn ich ehrlich bin.
Ah ja. Okay, vielleicht ist es dann so, dass ich mich jetzt bei dem zweiten Teil nicht mehr so an diese Erzählweise gewöhnen muss. Guck mal, er hat eine schwarze Armbinde.
Ja. Wir erfahren ja nachher auch, dass irgendjemand gestorben ist. Ich weiß nicht mehr, wer. Das ist ja der Grund, warum er überhaupt hingefahren ist. Mhm. Ja, und Fredo... der in dem Film eine etwas wichtigere Rolle spielt als im ersten Teil.
Ja, war das schon so ein großes Thema im ersten Teil, dass Fredo übergangen wird, sage ich mal, in der Nachfolge zu seinem Vater?
Ja, in dem Sinne weniger, aber ich sag mal so, man hat ja auch schon im ersten Teil gemerkt, dass Fredo eher so der Depp der Familie ist.
Ja, stimmt, ja. Ja.
Also, dass er... Sondern ich finde, das ist ja eine sehr, sehr gute Rolle, wie Michael, wie Gazzo den Frankie Pentangeli anlegt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das eigentlich eine relativ gute Rolle, so über den Lauf des Films, ne? Wie er da am Anfang so fast schon so weinerlich, erbärmlich ist, dann so hartnäckig ist und sagt, wir müssen zuschlagen. Und dann später ja schon fast so eine Comedy-Show dann bei der Anhörung von dem Senatsausschuss gibt. Ne, und dann dieses ja schon fast tragische Ende sich selber gibt. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr breit angelegte Rolle eigentlich. Was man jetzt so, wenn man jetzt den Anfang sieht, zum ersten Mal gar nicht so erwartet, weil er da ja schon fast so eine halbe Witzfigur aufhängt, wenn er da fast anfängt rumzuheulen gegenüber Fredo.
Ja, ich weiß nicht, ob das so eine italienische Stereotype sein soll, die irgendwie impulsiver ist und vielleicht so ein Gegenstück auch zu Michael, der ja meistens sehr beherrscht wirkt. Das werden wir ja in diesem Film nochmal anders erleben. Keine Ahnung, aber es ist eine gute Beobachtung auf jeden Fall.
Ja, Johnny Ola ist ja jetzt da. der tatsächlich auf einem echten Gangster beruht. Aber da komme ich später nochmal zu. Und ja. Was übrigens ein Problem anfangs war, war der Titel tatsächlich. Weil Paramount Godfather Part 2, wie der Film ja im Original heißt, gar nicht mochte. Und das war tatsächlich der erste große amerikanische Film, der eine Fortsetzung hatte mit so einem Nummer im Titel.
Und ist das dann richtig, dass man den ersten Teil schon auch als Teil 1 gekennzeichnet hatte?
Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, glaube ich nicht. Also zumindest.
Also zum Beispiel, weil wir haben, also wenn sozusagen die Entscheidung für einen zweiten Teil noch vor der Veröffentlichung gekommen ist, ne?
Ach so, ja, das kann sein. Da bin ich mir jetzt nicht sicher.
Weil ich meine, bei Krieg der Sterne ist es ja.
Da war es ja dann später.
Genau.
Redconning,
ja. So, jetzt haben wir hier die von dir schon angesprochene, dieser Witz.
Genau, das ist ja auch so, genau, das ist ja auch so eine Witzszene, ne? Er ist ja auch eher so eine Witzfigur, wenn sich selbst die Musiker über ihn lustig machen.
Er versucht ja gerade die,
und genau,
eben nicht italienischen Musiker anzuleiten. Pop Goes
the Weasel. Und alle lachen über ihn. Ne, das meine ich. Also, also ich sag mal, die Szenen, wo er drin ist, die trägt er auch wirklich. Das muss man schon sagen. Ja. Conny, finde ich hingegen, ist in dem Film sehr, sehr underperformed. Also jetzt nicht von der Leistung von Talia Shire, sondern vom Drehbuch her. Ne? Also die, nach der Szene taucht sie ja fast gar nicht mehr auf bis kurz vor Schluss. Ne, während sie ja im ersten Teil schon ein bisschen mehr Handlung hatte. Also sie ist da schon deutlich zurückgefahren, finde ich. Ja. Und wir sehen, dass Connys Lebenswandel Michael nicht wirklich gut findet.
Und es zeigt natürlich auch, dass sie zu ihm kommt, um sozusagen um den Segen zu bitten, dass sie. Ja, gut, sie braucht Geld, das sagt sie jetzt. Also es geht gar nicht darum um den Segen, sondern es geht um Geld.
Ja.
Aber das ist vielleicht ein ganz interessanter Hinweis, weil ich finde, die Herausforderungen, die jetzt Michael als Pate hat, sind ja doch schon anders als die von Vito. Also,
es ist, ja.
Ne, also wir hatten ja im ersten Teil diese Frage mit, es wandelt sich von Glücksspiel zu Rauschgifthandel, ne, die Geschäfte. Und im ersten Teil war ja auch vor allen Dingen diese Fäden zwischen
den Köpfen in New York.
Genau, richtig, also rivalisierende Banden, die da gegeneinander gekämpft haben. Und jetzt sind wir eher so familienintern. Also es geht mehr so um die Frage Familienzusammenhalt, ne? Dann
Fredo-Sagen
und so weiter. Genau. Das ist, sind ganz, ganz viele Fragen. Und Conny, natürlich sogar persönlich die Beziehung zwischen Michael und Kay wird ja auch nochmal wieder in Frage gestellt. Also wir sind im zweiten Teil mehr so familienintern unterwegs.
Wobei natürlich man sagen muss auch, dass manche von den Problemen Vito gar nicht haben konnte, weil der Vater und der Bruder und die Mutter sind ja alle gestorben. Der hatte ja keine Familie mehr, bis er selber wieder eine gegründet hat, wo er dann das Oberhaupt war. Ne? Also das ist natürlich schon, der hatte keine Brüder, mit denen er sich streiten musste. Das ist natürlich, wobei das tatsächlich mir gerade so auffällt, so eine interessante Idee ist, warum er eigentlich so viele Kinder hat. Ne? Warum er ja scheinbar doch durchaus ein liebevoller Vater ist zu seinen Kindern.
Meinst du Michael oder Vito?
Vito.
Ja.
Beziehungsweise war natürlich, also im ersten Film ist.
Aber wir werden ja jetzt auch in diesem Film auch eine relativ entscheidende Szene sehen, wo Vito ja Michael schon als Baby quasi auserkoren hat als Nachfolger.
Ja.
Ne?
Ja.
Also das werden wir ja gleich auch noch sehen. Also es ist ja schon interessant.
Wobei ja die Grundidee, glaube ich, im ersten Teil ist, dass Michael ja eigentlich eher studieren und in die Politik gehen soll. Ne?
Ja, richtig. Vor allen Dingen, weil wir ja auch erfahren, dass er, wir haben ja dann auch noch später die Szene mit, wo Michael sich freiwillig, war es die Navy, glaube ich? Also jedenfalls
ja, ist ja egal, für den Krieg halt.
Meldet, ja.
Genau. Ne, da auch wieder, ne? Also die erste halbe Stunde bis zu dem Mordanschlag ist er ja wirklich eine reine Witzfigur.
Mhm.
Ja, und da haben wir auch schon die ersten Szenen mit Fredo, wie er unglücklich ist, in dem Fall jetzt mit seiner Ehefrau.
Ja, und sie sozusagen
mit anderen Männern tanzt.
Ja, richtig. Und von der Tanzfläche zieht.
Ja, man sieht schon, wie Michael immer wütender wird, wenn er das mit ansehen muss.
Mhm.
Ja, und Tom, dem es auch sichtlich unangenehm ist.
Mhm. Jetzt sind wir noch in so einer.
Das ändert sich noch.
Ja,
ne?
ja, richtig.
Du bist mein Bruder, du brauchst mich nicht vor mir zu rechtfertigen.
Genau.
Ah ja, jetzt erfahren wir auch, Clemenza ist tot.
Mhm.
Tja, und wir erfahren jetzt, dass es in New York offenkundig trotz allem noch immer nicht alles befriedet ist, sondern dass offenkundig doch noch immer Animositäten zwischen verschiedenen Familien existieren.
Mhm.
So, Hyman Roth wurde jetzt das erste Mal erwähnt, der ja so ein bisschen der große Antagonist dieses Films ist, wenn man das so sagen möchte. Der basiert tatsächlich auch auf einem echten Mafioso, nämlich Meyer Lansky. Und der hat tatsächlich auch zu dieser Zeit in New York gelebt, nicht in New York, Entschuldigung, in Miami gelebt. Mhm. Und es ist auch überliefert, dass er dann, dass ihm also klar war, dass er die Vorlage für diese Figur war. Und dass er dann Lee Strasberg, der ihn ja gespielt hat, angerufen hat und gesagt hat, warum hast du mich denn nicht ein bisschen mehr sympathischer dargestellt? Ich bin schließlich auch ein Großvater.
Okay.
Ich finde ja, jetzt haben wir auch noch mal das Thema Drogen.
Mhm.
Mit Glücksspiel geben die sich nicht ab. Also da wird ja auch so ein bisschen mal was erzählt, dass offenkundig Glücksspiel weniger Gewinnmargen hat.
Ja. Ich meine, Rauschgift war ja für Vito immer eine rote Linie, ne?
Genau. Warum auch, also nicht warum auch immer, aber wir erfahren auch, dass jetzt schon der Vater Geschäfte gemacht hat, also Vito. Mhm. Und ich finde ja, das Interessante an diesem Film ist, dass Michael ja quasi jeden gegen jeden erstmal ausspielen muss, um zu wissen, wer eigentlich sein Verbündeter ist und wer nicht.
Und vor allen Dingen auch, insbesondere seine direkten Verwandten. Also nicht nur die zum Clan der Familie gehören, sondern auch die ganz engen Familienmitglieder.
Mit Tom ja auch. Tom ist ja quasi der Erste, den er dann wieder einweiht, sozusagen.
Mhm.
Auch ein schöner Gläserständer da.
Ja, stimmt.
Wie so,
ja.
Ein bisschen so ein Riesenrad aussah gerade. Jetzt haben wir mal eine intime Szene eine Tanzszene mit ihm und Kay.
Mhm.
Und wir erfahren, dass Kay wieder schwanger ist.
Mhm. Und das ist auch wichtig, dass Michael sie, also Kay jetzt fragt, ob es sich wie ein Junge anfühlt. Mhm. Und Kay sagt, ja, es fühlt sich an wie ein Junge.
Genau, das spielt natürlich dann später nochmal eine wichtige Rolle. Und jetzt haben wir das leidige Thema, wann hörst du auf mit dem Verbrechen?
Mhm.
Und genau, wir erfahren jetzt, es ist offenkundig 7 Jahre nach Ende des ersten Teils.
Mhm.
Und Michael behauptet zumindest noch, er gibt sich Mühe damit zu verhindern, dass, oder dafür zu sorgen, dass die Familie aus dem Verbrechen herauskommt.
Ja, aber wir wissen ja schon, ne, dass das nicht möglich sein wird. Also.
Ja, die Frage ist ja, erzählt er ihr das eigentlich bloß nur noch oder glaubt er da noch selber dran oder ist das selber immer noch ein Ziel für ihn?
Ja, das stimmt.
Das ist für mich eher die Frage. Das
ist eine gute Frage. Ja, wir erinnern uns ja auch noch an die Szene aus dem Teil 1, wo sie ihn so ganz direkt fragt. Ich weiß nicht mehr genau, was sie genau gefragt hat, aber ob alles in Ordnung ist. Und er einfach nur sagt ja und dann die Tür zumacht und wir einfach alle wissen, er hat sie gerade voll angelogen.
Ja.
So, er ist im Schlafzimmer, findet das Bild
von Anthony.
Und Kay hat ein, was war das, eine Bettdecke mit gestickten
ja, MCF stand da drauf.
Ja,
habe ich mir auch überlegt, wer ist
das? Michael Corleone. Ja,
das gut. F?
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Das ist eigentlich ein schönes also wirklich extrem schnelles Foreshadowing. Michael, warum sind die Vorhänge offen?
Ja.
Und dann?
Und das ist für ihn der entscheidende Hinweis, oh, jetzt könnte was passieren. Und das ist vor allen Dingen ja auch später ein wichtiger Hinweis für ihn, dass Fredo ihn am Ende immer noch anlügt wahrscheinlich.
Mhm.
Ne? Weil Fredo sagt ja später, dass er keine Ahnung hatte, dass sie ihn erschießen wollten oder umbringen wollten.
Mhm.
Aber das ergibt natürlich keinen Sinn, weil irgendwer im Haus muss ja die Vorhänge aufgezogen haben dafür.
Na, okay.
Hm?
Ja. Was ich irgendwie interessant finde ist, oder was ich mich jetzt frage, die haben ja so viele Männer da auf dem Gelände und auch, wir haben es auch während der Feier gesehen, da waren ja Wachposten auch auf den Dächern und so.
Hm.
Wie kommt denn da einer so nah dran? Ne? Also das ist ja auch...
Vom See?
Ja, das ist die gute Frage. Oder es muss halt jemand sein, der sich auch gut auskennt, ne?
Ich hätte jetzt vermutet vom See, weil das würde ja auch Sinn machen, dass das Schlafzimmer von denen auf den Seeblick hat, weißt du?
Hm. Ach so, ja.
Und den See kannst du ja nicht komplett überwachen. Der ist ja öffentlich.
Ja.
Wenn du da jemanden hast, der ja gut genug im Schießen, beziehungsweise gut genug im Schießen, die zerballern ja sowieso das ganze Zimmer.
Hm.
Warum nicht? Übrigens, Coppola meint auch, dass diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen direkte Reaktion sind auf das Attentat damals auf seinen Vater.
Mhm, okay.
Im ersten Teil.
Ja.
Na, man sieht auch schon in dem Blick, finde ich, sieht man schön den Vorwurf.
Mhm, ja, von Kay, ne? Die ja. hält ihr, das war die Tochter, glaube ich, im Arm, ne? Und
ja,
sitzt auf der Couch, auch mit den anderen Kindern zusammen, ja. Während draußen die anderen Männer nach den Tätern suchen. Und fahren hier auch mit Boot über den
Hunden sogar.
Ja. Und Michael ist wieder am
Arbeiten. Ja, jetzt haben wir die Szene. Was heißt am Arbeiten? Bereitet alles vor. So, jetzt achte mal auf den Tisch. Jetzt steht da nur der Aschenbecher und dieser
Umschlag.
Wie heißt der? Dieser Umschlag, genau.
Ja, immer noch.
Ja,
Aschenbecher-Umschlag.
Ja. Warte mal ab. Ja, warte mal ab.
Okay.
Die Szene ab. So, und jetzt erfahren wir, dass er, dass Michael quasi ihn einmal ausschließen musste, in Anführungsstrichen.
Mhm.
Und Michael sagt Tom, dass er der Einzige ist, dem er wirklich vertraut.
Mhm. Michael hat ja Tom Hagen als, sag ich mal, Haus- und Hofanwalt selber eingesetzt, ne?
Konziliere,
Genau, richtig. Weil im ersten Teil war das ja noch ein anderer. Hm. Den hat Michael ja nicht übernommen von seinem Vater.
Ja gut, der ist
aber der war
wahrscheinlich auch älter, einfach irgendwann mal, ja. Und und jetzt, keiner von denen ist aufgestanden, aber plötzlich ist da diese Flasche auf dem Tisch.
Richtig, ja. Das stimmt.
So, und mehr oder weniger hat er ihm ja jetzt seine Zukunft als Don in Aussicht gestellt.
Ach, weil er ihm auch die Vollmacht
gibt. Ja, jetzt auch seinem, genau, er setzt ihn ja jetzt auch als seinen Stellvertreter ein und vertraut ihm seine Familie an.
Das stimmt, ja. Vielleicht noch mal zu diesem, ich sag mal, Filmfehler mit der Flasche. Der Fehler besteht, glaube ich, nicht daran, dass die Flasche plötzlich da ist, sondern dass sie einfach vorher nicht da stand, weil, in dieser Art von Film gehört, glaube ich, auf jeden Tisch irgendeine Art von Flasche.
Ja, das ist halt das Ding, ne? Wenn sie vorher bei Szenen zuerst geschossen haben, haben sie es halt vergessen schon. Mhm.
Ja, aber das sind so Kleinigkeiten, über die sieht man ja wirklich förmlich hinweg.
Ja.
Oder buchstäblich eigentlich hinweg, ne?
Aber es ist halt trotzdem immer lustig, wenn man mit einem auffällt, weil man fragt sich ja immer, wie kann das denn den Leuten nicht auffallen beim Drehen? Mhm. Ja, und jetzt erfahren wir ja auch, also ein wichtiges Element dieses Films, zumindest auf der Ebene dieser Handlung, also der ich nenne sie jetzt der 50er, 60er Jahre Handlung, ist ja dieses ganze Paranoia-Thema. Ne? Mhm. Michael wird ja zunehmend paranoider, hat natürlich auch nicht Unrecht mit der Verräter-Story, die gibt's ja, aber das nimmt ja alles kein gutes Ende, auch für ihn nicht. Mhm. Und ja, das ist jetzt so eine Stelle, wo du gesagt hast, ne? Mein heftiges Gesicht ist im Dunkeln.
Von Tom genau,
jetzt auch hier.
Ja. So, die haben, was haben sie gesagt? Zwei oder drei Angreifer gefunden?
Ich meine, zwei sind's.
Zwei, genau. Sie können sie wohl nicht identifizieren. Sollen wohl aus New York sein, aber die Leichen müssen jetzt verschwinden.
Ja. Aber praktisch, dass man da so einen großen See in der Nähe hat.
Ne? Das ist, glaube ich, durchaus praktisch, ja. Vielleicht noch mal kurz sagen muss, was ich klasse finde, ist, dass die scheinbar wirklich bei Nacht gedreht haben. Und das muss unglaublich aufwendig gewesen sein. Wir haben ja auch gesehen, wie hinten die Bäume durch diese Suchscheinwerfer auch angeleuchtet waren und so. Mhm. Ich würde jetzt mal behaupten, das ist sehr schwer und aufwendig. Also man hat nicht irgendwie man hat wirklich eine Nacht gewählt und nicht irgendwie nur so einen Nachteffekt. Und ich muss sagen, das hat sich gelohnt, diesen Aufwand.
Mhm. Ja, jetzt sehen wir Anthony das erste Mal interagieren mit seinem Vater. Mhm.
Ist auch interessant, dass Anthony halt sagt, ich kannte die Leute alle gar nicht.
Ja.
Und sein Vater, also Michael, sagt, das sind alles Freunde. Und na gut, oder es sind halt Leute, die irgendwie was von Michael wollen. So kann man es natürlich auch sagen. Da ist ja sicherlich viel Pflichtbewusstsein auch dabei.
Ja, das kennen wir ja auch alles aus dem ersten Teil schon. Mhm. So, und Michael sagt jetzt auch, er muss verreisen. Und Anthony wird ihm am liebsten dabei helfen. Mhm. Ja, eines Tages bestimmt. Und man merkt aber schon, dass Michael eher sich fragt, nee, lass das lieber mit mir helfen.
Ja.
Mach lieber was anderes.
Deswegen ist wahrscheinlich Michael auch so wichtig, noch einen Sohn zu kriegen, ne? Also,
weiß ich nicht. Meinst du, er will unbedingt einen Sohn haben, der das weiterführt?
Ja, man hat so ein bisschen, oder ich habe zumindest so ein bisschen den Eindruck, dass ihm das so wichtig ist.
Jetzt hatten wir diese schöne Überblendung.
Genau, wir sind wieder bei Vito in New York City.
Der jetzt von Robert De Niro gespielt wird. und offenkundig schon verheiratet ist und Sonny auch schon hat. Und De Niro war ja auch schon im Casting für den ersten Teil, da wurde es ja dann doch Marlon Brando. Mhm. Und zuerst war die Idee, dass Marlon Brando hier auch mitspielt, aber das hat sich dann doch irgendwie nicht ergeben. Vor allen Dingen, weil, und im Nachhinein war es auch eine gute Idee, das nicht zu machen, weil Brando später nicht mal mehr für diese Schlussszene da an Weihnachten mitkommen wollte, weil er nicht mehr für Paramount arbeiten wollte.
Ich muss aber auch sagen, ich finde es auch ziemlich gut, weil Marlon Brando einfach so eine, der schwebt ja hier irgendwie so ein bisschen. Hm. Ne? Also in der Rolle als Vito über allem. Und ich finde es gut, dass wir ihn nicht in dem Alter sehen. Vor allen Dingen auch gerade gegen Ende, wenn wir diese war das Weihnachtsessen?
Ja. Ja, da hätte er ja wieder ganz normal auftreten
richtig können. Und ich finde es gut, dass er nur im Nebenraum ist, weil irgendwie meine Erwartungshaltung war natürlich so, oh Mann, kommt er jetzt nochmal, ne? Also er wird so, also in diesem Film ist er eher so wie so ein Geist, ne?
Ja.
Auch wenn wir jetzt sozusagen den jungen Vito erleben, der hier gerade in so einem Theater.
Genau. Das Lied ist übrigens, was jetzt gerade gesungen wird, ist von Coppolas Großvater wohl komponiert oder geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, was genau. Hm. Also vielleicht hat er das sogar umsonst bekommen.
Wo wir gerade bei dem Lied sind, also ich habe eine deutsche Übersetzung jetzt aus diesem Theaterstück. Mhm. Was hast du?
Italienisch. In der Neusynchro haben sie die ganzen Sachen, die im Original italienisch sind, auch gelassen. Mhm. Das ist halt auch ein anderer Effekt, ne? Wirklich so eine Dreiviertelstunde des Films auf Italienisch gesprochen wird. Mhm. Also ich kann zwar schon verstehen, warum man das gemacht hat, aber es zerstört natürlich den Effekt, weil es ja nun doch bewusst in der Fremdsprache sein soll und ja auch zeigen soll, wie sich das Lied, was wir jetzt haben, genau, das ist eben von Coppolas Großvater.
Okay, das Lied ist jetzt bei mir auch auf Italienisch.
Und da wäre interessant zu wissen, ob er das umsonst gekriegt hat oder ob sie da auch trotzdem irgendwas bezahlen mussten oder wie das gelaufen ist. Oder ob er es einfach so genommen hat, weil es ihm gefallen hat oder ob er es bewusst genommen hat, weil es vom Großvater war. Mhm. Es ist relativ lang auch, diese Theaterszene. Mhm. Mhm. Dafür, dass ja vor allen Dingen die beiden, das Mädel und der Typ hier, die spielen ja auch keine Rolle mehr eigentlich wirklich im Film.
Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, vielleicht ist es einfach nur das, dass sie mit
Don Fanucci.
Genau. Dass wir den sozusagen einfach nur kurz kennenlernen.
Ja, aber dafür bräuchten wir nicht so lange das Theater. Also das Stück, ne, das wird ja komplett, vielleicht hat er es auch nur komplett ausspielen wollen, das Musikstück, weil es von seinem Vater war, Großvater war. Mhm.
Ja, oder auch diesen Zeitsprung nach 1917 so ein bisschen mehr zu erleben.
Boah, weiß ich nicht, aber dafür finde ich jetzt das Theaterstück eher ungeeignet, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Auch schön, ne? Die Lampe hier ist tatsächlich noch eine Kerze.
Ja. Da hinten auch, ne?
Genau. Immer morgen. Heute will ich mein Geld. So. Tja, wir sehen Vito sieht offenkundig, dass in der neuen Welt auch nicht alles so ist. Auch ein paar Teile aus der alten Heimat offenkundig sich überlebt haben dorthin. Mhm. Ja, du kennst die Zusammenhänge nicht. Ich glaube, er kennt sie doch relativ gut. Und wir erfahren jetzt was vom die Schutzgelderpressung, die hier eigentlich die ganze Zeit abläuft. Man fragt sich auch immer, vor wem müssen die eigentlich immer alle beschützt werden?
Ja.
Wenn nicht vor denen, die sie für den Schutz bezahlen. Und irgendwo in diesen Straßenszenen, ich weiß leider nicht in welcher, soll es wohl eine geben, wo ein Typ aus einem von den Fenstern oben rausschaut und einen riesen Afro hat. Was
Okay.
natürlich null passt zum Setting und zur Zeit.
Ist mir nicht aufgefallen, aber ich muss sagen, ich finde diese Straßenszene ziemlich cool, weil sie sehr detailreich ist. Weil
Ja,
wir
auch
sehen die
noch
einzelnen.
das Nebeneinander von Autos und
Genau.
Pferdefuhrwerken noch.
Richtig. Und hier diese Obststände.
Genau. Hier, was haben wir hier? Tuch und
Genau.
Fäden. Jetzt sind wir wieder bei den Corleones in der Wohnung. Ja, und Vito hat ja noch einen ganz normalen Job.
Genau.
Und
Es ist eigentlich.
jetzt fängt es ja für ihn an gleich, wenn er Clemenza trifft.
Ja, ich finde es eigentlich auch ganz cool.
So, und das ist auch ganz schön, denn er bekommt ja jetzt von Clemenza diese Waffen. Und wo versteckt er die Waffen? Wissen wir ja gleich, ne? In der Badewanne. Und jetzt, wenn du dich erinnerst, dass die andere Rolle in der Gegenwart, oder in den 50er, 60er Jahren, Frankie Patangeli war ja ursprünglich auch Clemenza. Und wo endet der am Ende? Auch in der Badewanne.
Ja, okay, ja.
Und da haben wir wieder Don Fanucci. Ach, schön, wie läuft das Geschäft? Zack, Kasse auf. Ja.
Im Prinzip ist das doch auch so jetzt so die,
Ja.
ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen Erweckungsgeschichte für Vito, ne? Aber er lernt jetzt quasi das Schutzgeld eintreiben kennen, ne?
Das hat er ja schon in der Szene davor gehabt, im Theater.
Ja,
Aber
genau, ja.
hier, jetzt bekommt er ja ein Persön Aber jetzt ist es ja so, dass er jetzt ist es ja das erste Mal so, dass er tatsächlich betroffen ist von den Machenschaften. Ne? Vorher hat er ja einfach nur entschieden, ne, was soll's, soll ich das doch machen. Aber jetzt kommt das ja zu spüren, weil er für den Neffen von Don Fanucci entlassen wird. Und was ganz interessant ist, in diesen Rückblicksszenen, da mussten wohl einige neu gedreht werden. Und zwar, weil da die Schauspieler wohl teilweise Hosen mit Reißverschlüssen anhatten. Und dann hat irgendjemand mal angemerkt, damals gab es noch gar keine Reißverschlüsse. Und dann mussten die tatsächlich neue Hosen bestellen. Pepsi-Cola übrigens im Hintergrund,
Ja,
die
stimmt.
Werbung.
Ja, sehr gut.
Und mussten neue Hosen bestellen und dann eben die Szenen nochmal drehen mit Hosen mit Knöpfen anstatt Reißverschlüssen.
Okay. Also ich muss sagen, mir sind die Hosen jetzt gar nicht aufgefallen. Also dann sind sie ja
Ja,
schon
ich glaube auch
sehr.
nicht, dass darauf jemand wirklich achten würde, aber wie gesagt.
Aber dann war es denen wahrscheinlich doch so wichtig, dass sie gesagt haben, wir machen es trotzdem nochmal.
Ja, im ersten Teil hat er ja auch die Stoßstangen teilweise von den Autos entfernen lassen,
Genau,
weil das
ja.
so war, ne?
So, Vito steht vor der Bank.
Genau, und bekommt noch mal was mitgegeben, dass die Familie, wenn er ihn schon entlassen muss, dass er wenigstens noch ein bisschen was hat für seine
Möchte es
Familie.
aber nicht annehmen.
Genau. Genau, und jetzt kommt er nach Hause.
Also man muss sagen, ich finde, Vito nimmt das erstmal, also so ist unser Eindruck, ne, sehr gelassen hin.
Ja, gut, was soll er auch machen? Ne? Eine Birne bringt er mit. Er ist ein relativ ruhiger
Typ. Ja, richtig, das habe ich auch gerade gedacht. Weißt du, er legt die Birne hin und lässt die Birne für sich sprechen und sagt gar nichts. Er macht nur mit hier, mit Gesten arbeitet er. Jetzt gibt er seiner Frau den Kuss.
Und da haben wir jetzt Clemenza nochmal richtig. Der ist übrigens, finde ich, relativ gut gecastet, wenn man so der an den ersten Teil denkt. Weiß nicht, wie es dir geht, aber der sieht relativ ähnlich aus. Das ist jetzt mit De Niro und Brando, die sind jetzt nicht wirklich so ähnlich aussehend.
Das stimmt, aber ich muss sagen, ich glaube, es ist dieselbe Synchronstimme, zumindest in meiner Spur. Glaube ich, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber ich finde, ich finde es gut, dass Vito von De Niro jetzt gespielt wird, als junger Corleone, wie Vito Corleone. Weil dann sozusagen der alte Vito einfach wirklich so, der ist für den Part 1. Ne? Und wir lernen jetzt einfach nur diesen Geist kennen. Also den Geist als Vater von Michael. Das gibt dem Ganzen so eine besondere Atmosphäre. Da vielleicht hier irgendwo dieses, was du sagtest? Mit den Hühnern, meinst du?
Ja, auch schön die Hühner.
Ja.
Und jetzt, wie sie da einbrechen, um den Teppich zu klauen.
Ja, ist aber so schön, wie er es auch erklärt hatte. Ne? Ja, ich habe da so einen schönen Teppich, möchtest du den haben?
Ein Freund von ihm hat den ja.
Ja, genau, richtig.
Der,
ja,
ist der Freund nicht da und nicht mal den Schlüssel hat er da. Er will es wohl nicht anders.
Das ist wirklich interessant, dass wir, dass das alles sozusagen die Geschichte von Vito nicht unbedingt von Vito selbst ausgeht, sondern man könnte ja sagen, er ist da so reingeraten, ne, er hat seinen Job verloren, ist an die falschen Freunde geraten, so ungefähr, ne?
Er ist ja extra geflohen vor dem Ganzen eigentlich.
Genau, richtig. So, sie gucken sich um in dem neuen Haus, also in diesem Haus, wo sie jetzt gerade eingestiegen sind.
Genau. Dass er schon eher was von so einem kleinen Palazzo hat. Ja,
das sagt,
hat er es ja auch gerade gesagt.
Ja, genau. Vito sagt, das ist ein Palast, das ist keine Wohnung. So.
Und da haben wir den Teppich.
Ja. So, jetzt muss Vito mit anfassen, diesen Tisch beiseite zu heben. Hat ein bisschen Angst, dass gleich alles runterbricht, ne?
Ja, die beiden geben sich schon Mühe, dass da nichts. Dafür, dass sie einfach nur einbrechen.
Ach so, stimmt. Ja, es könnte ihnen ja auch alles egal sein.
Ja,
so jetzt wird der Teppich eingerollt und es klopft an der Tür. Und Vito wollte sich dieses Gemälde, was da so halb abgehängt ist, anschauen. Es hat erst geklopft und jetzt hat es auch noch so geklingelt.
Ja, und wir sehen schon durch die Silhouette, es handelt sich offenkundig um einen Polizisten wahrscheinlich.
Ja.
Ja, zumindest ist es sehr wahrscheinlich.
Genau, ja, man hat auch, glaube ich, ganz kurz so einen Schlagstock als Schatten gesehen.
Ja, also vor allen Dingen von der Mütze her würde man es jetzt vermuten.
Ja. So. Tür ist aber wieder zu scheinbar, ne? Oder ist das, war das denn der Eingang, wo die beiden auch reingegangen sind, oder?
Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher.
Weil er hat ja so ein Gatter aufgemacht.
Irgendwie nicht so.
Nee, das sah ich anders nicht aus. Okay, aber wie dem auch sei.
Da kann man auch Tickets fürs Schiff kaufen.
Ah, ja.
Und der Teppich wird jetzt in der Wohnung ausgelegt. Küche sieht auch ganz schön spartanisch aus, so von der Einrichtung her, der Ofen und das Fach daneben. Der Teppich passt gerade so überhaupt in die Wohnung rein.
So, das Kind ist Fredo, oder?
Nee, das ist Santiano.
Also ach so, ja, Santi, ja, ja, okay, ja.
Die anderen gibt's ja noch nicht, glaube ich.
Stimmt, stimmt, ja.
Und jetzt sind wir wieder in den 50ern.
Genau, wir werden quasi geweckt von diesem
Zug. Oder 60er, ja.
Michael sitzt im Zug, es ist dunkel draußen und...
Genau. Wir wissen nicht genau, wo er eigentlich hinfährt jetzt.
Muss er nicht nach New York?
New York?
Was war das denn
nochmal? Fährt er, glaube ich, nach, wenn, dann fährt er ja nach Miami.
Ach so, ja.
Ja, der Schauspieler, der übernimmt ja so ein bisschen jetzt den Part von Sal Tessio aus dem ersten Teil, der ja mit aus dem Weg geräumt wurde. Mhm. Ich habe auch schon wieder so ein Pferd. Mhm. Und der war übrigens hauptberuflich, war das gar kein Schauspieler, sondern Bildhauer.
Ah.
Aber ich finde das auch eine sehr interessante Rolle, vor allem, weil er eben, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber den ganzen Film über nicht spricht, oder? Mhm.
Das ist auch
interessant, dass er selber fährt.
Das habe ich gerade auch gedacht, ja, es ist ungewöhnlich. Wir sehen jetzt Michael am Steuer. Das wirkt wirklich ungewöhnlich. Aber das spricht vielleicht auch dafür, dass er, genau, aber dass er auch alleine unterwegs sein will, weil er ja im Moment niemandem richtig trauen kann.
Hm.
Deswegen wollte er nicht irgendwie seine Leute mitnehmen oder macht die Sachen selbst.
Genau, wir erfahren ja gleich, dass er Hyman Roth besucht. Und wenn man ehrlich ist, so, wenn man das jetzt von außen so sieht, das Anwesen sieht jetzt nicht unbedingt nach großem Gangsterboss aus. Weiß nicht, wie du das findest.
Nee. Nee, also, das ist so, sieht eher aus so wie so Bungalow-Altersresidenz. So.
Ja, gut, das ist er ja, das ist es ja in gewisser Weise auch. Aber das sieht jetzt nicht aus wie von jemandem, der wahrscheinlich Millionen verdient mit illegalen Geschäften.
Das stimmt.
Ja, also da haben die Corleones doch ein etwas größeres, etwas größeres Anwesen.
So, Michael nähert sich quasi vorsichtig.
Genau. Und Lee Strasberg. Der vor allen Dingen ja weniger als Schauspieler, sondern als Schauspiellehrer und Mitbegründer des Method Actings bekannt ist. Hm. Tatsächlich ist es sogar, interessanterweise war der ja auch unter anderem Schauspiellehrer von Al Pacino. Also er spielt hier also mehrere Szenen mit seinem alten Schauspiellehrer.
Ach, sehr witzig, ja.
Und auch von De Niro auch.
Interessant, ja.
Und ich meine sogar, er war auch für Marlon Brando Schauspiellehrer.
Okay.
Also wie gesagt, also hat ganz viele Leute, ne, da waren ja ganz viele Leute in dem Actors Studio bei ihm. Marilyn Monroe hat er ja auch, oder seine Frau hat sich dann um Marilyn Monroe zum Beispiel gekümmert.
Vielleicht ganz kurz, ich habe ja sonst immer so das Licht gelobt. Hier ist es fast ungewöhnlich, ich sag mal,
hell?
Nee, unkonkret beleuchtet, irgendwie fast so ein bisschen minimal. Also jetzt geht's schon wieder, aber eben saß Michael so irgendwie im Dunkeln und wir sahen nur hinten diesen einen Stuhl im Sonnenlicht hell erstrahlt. Hier ist es irgendwie nicht so, ich sag mal, patenhaft beleuchtet wie zum Beispiel bei den Corleones im Haus, ne?
Ja. Ja, vielleicht war das bewusst, weil wir nicht bei den Corleones sind jetzt.
Ja, es wirkt halt wirklich mehr so wie so eine Altersresidenz, auch gerade mit diesen Vorhängen, die dazugezogen sind und wir nur so das Sonnenlicht von draußen haben. Mhm. Diese blumigen.
Ja, Genau, auch wie er da so in dem Sessel gefläzt war, als Michael reinkam.
Genau, und jetzt kriegt er da sein Essen angereicht. Mhm. Gut, jetzt sagt das ja auch, ne? Sie sind jung und ich bin alt und krank.
Ja. Ja, jetzt reden sie ja letzten Endes darüber, was dann später passieren wird auf Kuba. Aber interessanterweise finde ich ja, obwohl sie so viel über diese Geschäfte reden und obwohl das ja alles ganz wichtig ist und sie ja deswegen auch teilweise sich gegenseitig versuchen umzubringen, wird das alles ja im Sande verlaufen, ohne dass sie was dafür können, weil natürlich die Revolution auf Kuba diese ganzen Geschäfte sowieso verhindern wird.
Mhm, ja.
Was Michael ja durchaus voraussieht oder zumindest vorausahnt.
So, wir haben mittlerweile Winter.
Mhm. Weihnachten offenkundig steht heute.
Ja, hier. Genau, sogar Schnee draußen. Mhm. Und wir sind ja im alten Haus von Vito. Also,
genau,
ja.
Das erfahren wir.
Und du hast recht, er hat eine ganz andere Figur jetzt.
Ja, ja, ne?
Und das finde ich jetzt auch erstaunlich. Ich glaube, jetzt haben wir das allererste Mal, dass man Michael schreien hört.
Ja.
Ich glaube.
Ein Ausbruch von Michael. Die Frage ist, warum macht er das? Versucht er jetzt rauszutesten, ob er es ist? Ne? Was ich ja glaube. Oder verliert er jetzt einfach nur so die Kontenance?
Ja,
aber ich.
Es ist eine gute Frage. Also ich habe so ein bisschen. Also im ersten Teil hat man Michael ja nie so wahrgenommen als Paten oder potenziellen Paten.
Mhm. Weil er es ja auch nicht möchte.
Richtig, aber irgendwie in diesem Teil habe ich fast das Gefühl, dass Michael nicht so dieses Talent hat wie sein Vater. Also ich weiß
es
nicht. Ne?
Ja,
also
das ist es ja auch. Ne? Michael ist nicht wie sein Vater.
Ja.
Und er versucht so sehr, nicht wie sein Vater zu sein, dass er dann, wo er es hätte werden müssen, es auch nicht schafft. Das ist ja die Tragik eigentlich. Michael, der das eigentlich alles gar nicht wollte, diese ganzen Mafia-Sachen, wird eigentlich viel schlimmerer Mafioso als sein Vater.
Mhm.
Ne? Und dadurch, dass er eben dann auch diese Paranoia entwickelt im Laufe des Films, ne? Ich kann keinem trauen, ich weiß nicht, wem ich trauen kann, ist ja auch ganz interessant eigentlich, wenn man bedenkt, von wann, dass der Film ja rausgekommen ist im Jahr der Watergate-Affäre, wenn ich richtig im Kopf habe. Ja. Ist ja auch ganz interessant, dass da Paranoia so ein großes Thema ist. Könnte man sich auch mal überlegen, ob da eventuell Parallelen zu gedacht sind zu aktuellen Ereignissen damals. Stichwort Nixon.
Mhm. So, und hier haben wir zum Beispiel schon wieder ein ganz anderes Licht. Ich finde es wieder viel liebevoller gemacht als vorhin in Miami.
Intimer auch.
Ja, richtig. Und wie schön hier Michaels Haare sozusagen so in eine Spitze gesetzt sind. Das hatten wir eben alles nicht.
Ja, die geölten Haare, von denen der Senator sprach.
Mhm.
So, und offenkundig hat ihn hat er jetzt erkannt, dass er es nicht ist, der Verräter. Deswegen weiterhin ein. So, und jetzt haben wir das Problem. Oder wir erfahren ja jetzt schon als Zuschauer, was Sache ist. Nämlich, dass Fredo der Verräter ist. Hat dich das eigentlich überrascht, dass, als du das dann jetzt erfahren hast in dieser Szene?
Nee, nicht wirklich. Also ich muss sagen, dass ich bei, also dass ich generell bei diesem Film auch Schwierigkeiten habe, den Überblick zu behalten, weil einfach so viele Beziehungen und vorhanden sind und so viele Akteure miteinander
wirken. Und weil Michael ja auch dann versucht, auch jeden gegeneinander auszuspielen, um zu sehen, wer es jetzt ist.
Genau, richtig. Und dann denkt man immer so erstmal, ach ja gut, Coppola führt uns erstmal in die Irre oder so. Vielleicht versteht man jetzt auch wieder was falsch. Weißt du, das ist so das Ganze. Also ich tappe wirklich im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie so gefühlt die ganze Zeit im Dunkeln.
Ja.
Und
ja,
diese Szene jetzt, ist halt auch so schnell wieder weg. Also ich muss sagen, ich vergesse die dann sofort. Ne?
Genau, und jetzt kommt ja das mit schönen Grüßen von Michael Corleone. Ne? Mhm.
Ja, und das ist ganz interessant. Hier sehen wir jetzt Methoden wie aus dem ersten, ne?
Ja. Wir sind ja auch wieder im Ort des ersten Teils, ne?
Stimmt, muss man ja auch sagen. Ja, ja. Und was soll das immer? Was ist das? Ist das dann so ein Draht oder eine Klavierseite oder was nehmen die dann da?
Also ich weiß, später ist es ein, aber das wird wahrscheinlich, ja, es kann schon sein, dass es eine Klavierseite sein soll. Also später ist es auf jeden Fall ein Kleiderbügel, ja.
Ah. Ja, und im Prinzip, das haben wir doch im ersten Teil auch so ziemlich genau, oder?
Ja, sowas in der Art.
Oder sowas in der Art, halt diese Art von, ja.
Genau, in der Kneipe ja auch, das ist es ja, ne?
Und jetzt kommt eben ein Polizist rein.
Tja. Hätte sich Frankie wohl auch nie gedacht, dass ihn ausgerechnet ein Polizist eines Tages rettet.
Ja. So, jetzt fliehen alle. Das war wirklich so in letzter Sekunde, ne?
Ja.
Ja, und das ist, genau, richtig, finde ich super interessant. Jetzt haben wir hier eine richtige Schießerei auf der Straße. Auch mit mehreren Polizisten.
Ja. Ist ja wichtig ja auch, dass er erschossen wurde jetzt, ne? Chichi. Weil das war ja der Einzige, der eventuell noch hätte zur Familie zurückfunken können. Ey, was ist denn da passiert? Mhm. Ne? Und das ist ja auch dann der Grund, warum Frankie sich dann entscheidet, als Kronzeuge später auszusagen. Weil er ja offenkundig nicht mehr Angst haben braucht vor den Corleones. Ja, und jetzt sind wir beim Senator wieder. Wir erfahren, offenkundig machen die Corleones auch noch mit was Geld, was nicht Glücksspiel ist. Mhm.
Und ich glaube, das ist auch ein neuer Geschäftszweig, oder? Oder zumindest erfahren wir davon nichts.
Es ist auch die Frage, ne? Ist das was Fredo so halb so macht, ne? Das ist ja auch nicht mehr auszuschließen. Mhm. Oder ist das vielleicht für Michael weniger wichtig als für ihn, als für noch für Vito? Mhm. Das kann ja auch sein, weil ich meine, dass Michael das mit der Ehe jetzt nicht ganz so genau nimmt oder mit Beziehungen haben wir ja auch schon mal gesehen im ersten Teil. Ja. Interessanterweise, dass er ihn als Pächter bezeichnet, ne? Weil eigentlich würde ich jetzt vermuten, dass die Corleones nichts pachten normalerweise.
Ja, ja, richtig. Ich glaube, das ist so der offizielle
Ach so,
ja. Titel. Jetzt sag mal, ist das, helfen wir mal gerade zur Einordnung. Haben sie das eingefädelt oder ist das wirklich passiert?
Ja. Nein, sie haben es also wir sehen ja gleich diesen Typen da, der das Messer in der Hand hat, wo Tom dann schnell sagt, jetzt sieh zu, dass du, jetzt müsste es gleich kommen. Wo Tom dann sagt, sieh zu, dass du verschwindest. Und wir haben ja am Anfang gesehen, dass der Senator irgendwelche Pillen nimmt. Und ich gehe davon aus, die haben seine Pillen, die wussten, dass er in diese Bordelle geht, haben seine Pillen vertauscht, dass er da diesen Filmriss kriegt. Da, der ist, ne?
Ja.
Sagt er ihm ja, hau ab.
Aber nur so mit so einer Geste, ne?
Genau, genau. Und haben dann eben, was weiß ich, entweder haben sie eine Tote dahin gelegt oder haben halt eins von den Mädels umgebracht. Oder vielleicht war da sowieso eine, die aussteigen wollte, weiß man ja nicht. Und haben jetzt natürlich ein Druckmittel gegen ihn, denn er ist natürlich, jetzt wird er natürlich nicht nur die Forderung einführen für dieses Casino, sondern sie haben ihn ja jetzt die ganze Amtszeit in der Hand. Auch schön, ne? Ein Glück, dass sie keine Familie hatte. Niemand weiß, dass sie hier gearbeitet
hat. Ich meine, es ist ja auch wirklich nett, wie Tom das alles sozusagen im Namen der Corleones regelt für den Senator, ne? Also ich meine, der Senator muss ja dankbar sein. Also das ist halt der große
das
Trick.
Das ist es,
ne?
Ja, ja. So, und jetzt erfährt auch Kay, dass sie in ihrem eigenen Haus gefangen ist, zu ihrer Sicherheit.
Ja, so, wir haben ja erfahren.
Hagen,
ja, genau, das Hagen
muss
ist ja.
Jetzt was erklären?
Hagen ist ja im Moment sozusagen, solange Michael weg ist,
der Chef.
Ja.
Ja, die ersten Testscreenings für den Film waren übrigens relativ kritisch aufgenommen worden vom Publikum. Weil man da wohl viel häufiger zwischen der Rückblende und der Gegenwart geschnitten hat. Und dann hat Coppola eben das Ganze neu schneiden lassen. Und eben diese einzelnen Szenen länger laufen lassen am Stück.
Finde ich, es war eine gute Entscheidung. Weil
also man wüsste ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es in der ursprünglichen Fassung
ist. Ja, gut.
Aber,
ja.
Ja, stimmt schon. Sicherlich nicht. Ja, jetzt sind wir auf Kuba.
Richtig. Und das ist auch nochmal ein schönes Bild. Wir sehen eigentlich, dass immer wieder viele Szenen auch mit richtig vielen Statisten einhergehen. Wobei das hier fast schon so reportagig einherkommt. Könnte fast sein, als wären die wirklich einfach dahin und haben sozusagen mal aus dem Auto gehalten.
Gedreht wurde natürlich nicht auf Kuba, logischerweise, sondern in der Dominikanischen Republik. Zumindest die meisten dieser Szenen sind in der Dominikanischen Republik entstanden.
Und man muss auch sagen, jetzt hier gerade ungewöhnlich dynamisch, ne? Wirklich so aus der Hand, aus dem Auto raus.
Ja, vielleicht so bewusst, um so ein bisschen so Karibik-Feeling zu erzeugen, im Gegensatz eben zu diesen dunklen Hinterzimmern in New York oder in Nevada. Ja, die Szene ergibt natürlich in der Art auch keinen Sinn, weil Batista ja, also der Diktator von Kuba, auf Englisch, also im Original auf Englisch redet und einen spanischen Übersetzer hat. Das macht natürlich so rum keinen Sinn. Normalerweise müsste ja Batista auf Spanisch reden und einen Übersetzer und einen Dolmetscher haben. Ja, aber man hat es jetzt eben so rum.
Ja.
Wie findest du das denn eigentlich, dass hier diese historischen Ereignisse mit eingeflochten werden? Das hatten wir ja im ersten nicht so in der Form. Aber ja, hier ist das ja durchaus ein zentraler Punkt.
Das stimmt. Also ich empfand es als ziemlich, ich finde es eigentlich ziemlich cool. Aber frage mich, ob das nicht ein bisschen zu viel des Guten ist. Aber ich meine, man muss natürlich auch sagen, das ist ein Film von über 3 Stunden. Ja. Da passt das natürlich schon wieder dazu. Aber ich glaube, man würde das heute nicht mehr so machen.
Das goldene Telefon ist übrigens keine Erfindung des Films, sondern das gab es wirklich. Und das steht wohl auch heute noch in Kuba im Revolutionsmuseum.
Ah ja, okay. Ich meine, was ich wiederum auch ganz schön finde, ist, dass Michael hier nur eine kleine Rolle unter
vielen.
Genau, richtig. Ne? Also, das finde ich natürlich irgendwo auch wieder interessant. Er ist auch irgendwie gar nicht so beeindruckt von dem Ding, dann reicht es direkt weiter.
Ja gut, wahrscheinlich hat er genug Geld, um sich sowas selber zu kaufen. Auch schön, wie die Schauspieler sehr unterschiedlich mit diesem Telefon umgehen. Ne? Mhm. Die einen, die den Eindruck erwecken, als wäre das Ding massiv Colt, und andere, die das Ding mit einer Hand halten.
Ja. Stimmt.
So, jetzt haben wir schon mal noch ein bisschen mehr auf Hinweise auf die politische Situation. Und wir sehen ja auch gleich dieses Selbstmordattentat kann man es durchaus nennen, denke ich.
Ja.
Ich finde, dieses Halstuch ist ein bisschen komisch, das Michael da trägt. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie finde ich, sieht es wie was aus, was nicht so wirklich zu ihm passt.
Ja, so ein bisschen Künstler, ne? So.
Ja. Ja. Und Hymans Kuchen. Auch schön, wie der Kuchen jetzt erstmal gezeigt werden muss.
Ja.
Oder die Torte. Ne?
Und es wirkt fast so, als wäre es irgendwie so ein bisschen. Ah, die anderen wollen den, ich meine, die wollen den ja jetzt gar nicht auch sehen, den Kuchen, ne?
Ja. Aber die Szene hat übrigens durchaus einen gewissen symbolischen Charakter hier. Denn er schneidet ja jetzt diesen Kuchen an mit Kuba.
Und 67, oder wie alt ist er? Hat man, glaube ich, gesehen, ja, irgendwas 67, mit 67 stand drauf, ja.
Genau, aber er schneidet ja jetzt diesen Kuchen an mit Kuba. Und während dieses Gespräches, was machen sie da? Da teilen sie ja im Prinzip auch Kuba unter sich auf. Also so wie sie diesen Kuchen unter sich aufteilen, teilen sie dieses wirkliche Land unter sich auf.
Schön, ja. Ist wirklich schön, ja.
Also ist auch von Coppola so intendiert als, als diese Symbolik.
Ja.
Und sieht auch lecker aus.
Ja. Und wir sind immer noch in der Dominikanischen Republik, also drehtechnisch?
Wahrscheinlich, ja. Also ich denke mal, diese ganzen Außenszenen werden da entstanden sein. Auch interessant, ne? Dass quasi zumindest offiziell, inoffiziell hat er ja was ganz anderes vor, aber offiziell quasi Michael jetzt schon der Erbe des zweiten Imperiums werden soll.
Ja, auch wichtig, dass wir hier nochmal auf den Kuchen draufschneiden, ne? Weil im Prinzip jetzt ja so, er erklärt er jetzt sozusagen, was alles passiert, ne? Und
auch schön diese, parallel. Genau, auch schön diese Glasteller. Sieht man jetzt auch nicht wirklich häufig.
Stimmt. Auch die, schön diese Frage. Ich hoffe, ihr habt alle ein Stück Kuchen, ne? Also ist auch wirklich jeder zufrieden?
Ja. Ne, wenn man diese Symbolik im Hinterkopf hat, dann ist der ganze Dialog anders.
Ja.
Ne?
Ist ja fast eigentlich eher Monolog, ne? Muss man ja sagen.
Ja,
jetzt,
ja stimmt.
Genau,
ja,
jetzt,
ja, ja.
Jetzt geht es so ein bisschen so, ne, über das Erlebnis, was Michael da beobachtet hatte mit dem
Genau, über die
Attentäter.
Politik.
Ja.
Ja, Michael sagt den Verlauf tatsächlich richtig voraus. Tja, wir haben aus Havanna Melasse geschmuggelt, da waren sie noch ein Baby. Also wir sehen, es gibt offenkundig durchaus lange Verbindungen ja auch. Das wurde ja auch schon vorher angesprochen. Aber es macht natürlich diese ganze Sache umso tragischer eigentlich, dass das ein Ende doch eine Rivalität auf Leben und Tod ist für beide. Und das ist tatsächlich inspiriert von einem realen Erlebnis, wie Lee Strasberg hier jetzt da sitzt oder liegt, weil nämlich diese Rolle sollte ursprünglich an Elijah Kazan gehen, der ja auch ein großer Regisseur war. Und er hat dann Coppola empfangen bei sich zu Hause und hat ihn auch wirklich so empfangen. Mit nacktem Oberkörper. Und das
fand also er dann am Ende so gut,
ist es offenkundig nichts geworden, ja, aber es scheint so prägend für ihn gewesen zu sein, dass er es eingebunden hat in die Rolle. Ja. Also generell ist an dem Skript relativ viel umgearbeitet worden. Also Al Pacino fand die erste Fassung so schlecht, dass er gesagt hat, nö, das muss nochmal neu schreiben, sonst komme ich nicht mehr. Mhm. Und später hat er dann gesagt, nee, das so schlecht war es gar nicht, aber ich fand, er konnte es besser.
Ja, okay.
Was jetzt davon stimmt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war schon sehr viel, musste schon allein wegen ihm umgeschrieben werden. Und dann hatte ich ja schon erzählt, ne, wegen Clemenza wurde dann ja auch eine ganze Rolle umgeschrieben, etc. Also da ist sehr viel im Skript gemacht worden.
Ja, wo wir gerade auch beim Skript sind, du hast es am Anfang
Hat man es gerade nicht gesehen, aber im Hotel, da hat man gerade gesehen, das ist die dominikanische Flagge gewesen und nicht die kubanische.
Ja. So, jetzt. Sehr gut. Nee, du hast ja schon zum Skript auch anfangs was gesagt und auch gerade, als wir über Teil 1, Teil 2 geredet haben. Wie viel ist denn jetzt noch vom Buch von Mario Puzo dabei? Ich meine, das Skript
nur
ist
diese Rückblicke.
Nur die Rückblicke, okay, ja. Und das und Drehbuch hat er ja auch
da
mit.
Da weiß ich jetzt nicht, wie viele.
Okay, man kann wahrscheinlich jetzt auch nicht sagen, wie viel wer im Skript sozusagen dann, also im Screenplay geschrieben hat.
Das kann ich dir so nicht sagen. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, es gab wohl einen ziemlichen Disput zwischen Coppola und Puzo, wie Michael mit Fredo umgeht.
Okay, ja.
Also Coppola wollte Fredo umbringen lassen, Puzo nicht, und am Ende haben sie sich darauf geeinigt, dass Michael damit wartet, bis die Mutter tot ist.
Ja, okay. Interessant. So, ich finde hier in diesem Hotelzimmer diese komischen, da hinten links sieht man es, Wandkacheln oder was das sind. Ja. Ne? Das sind ja so ganz komische
diese Wandelemente.
Elemente, ja. Genau.
Ja, jetzt hat ja Fredo richtig gehend Michael angelogen, ne? Weil er weder Johnny Ola noch Hyman Roth behauptet zu kennen. Was ich immer für eine etwas komische Szene und für einen etwas komischen Dialog gehalten habe, weil Hyman Roth ist ja ein alter Geschäftspartner vom Vater und scheint ja auch eine große Nummer zu sein. Also irgendwie wirkt es für mich unglaubwürdig, dass Fredo grundsätzlich Nein sagt, dass er die über. Also, wenn, dann würde es eher heißen, dann müsste er eher sagen, von denen habe ich schon mal gehört, aber ich habe sie nie persönlich getroffen oder so. Das wäre,
okay,
das aber gut, vielleicht offen. Gehört das, aber vielleicht gehört das natürlich auch zur Rolle, ne, dass Fredo halt so ein bisschen beschränkt ist. Dass er dann lieber sagt, nee, kenne ich gar nicht, obwohl das eigentlich Quatsch sein müsste.
Da weiß ich jetzt nicht so, da habe ich beim ersten Mal schauen nicht so ganz verstanden, spielt er das jetzt oder ist das wirklich ernst, dass Fredo meint, sie hätten noch nie so gesprochen?
Ich glaube schon, dass er da in dem Moment Reue zeigt.
Aber er kann es natürlich jetzt nicht mehr zurückdrehen, ne?
Nein, ihm ist ja klar, was mit ihm passieren würde. Und ich meine, wir sehen ja auch später, dass er abhaut. So, wir erfahren auch, der Senator kommt später. Und wir sehen schon wieder, Fredo wird wieder mal nur zum Babysitten abgestellt.
Das ist ja auch jetzt, als Fremdenführer. Darüber beschwert er sich ja jetzt auch, ne?
Ja. Genau, und jetzt, das ist ja auch so ein Plan von Michael, quasi zu schauen, was passiert jetzt, wie reagiert Fredo, aber letztendlich, der Plan geht ja am Ende nicht aufgrund der Ereignisse auf Kuba. Mhm. beiden sind auch, finde ich, sehr extrem unterschiedliche Brüder. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Doch, sehe ich auch so. Also, ich meine, das haben wir das nicht in irgendeinem Dialog auch so, ich bin dein Kuckuckskind oder irgendwie sowas? Oder ich habe immer gedacht,
ja, er hat adoptiert, das ja, nee, das hat der Vito hat das ja scheinbar zu ihm ab und an mal gesagt, um ihn zu
demütigen.
Um was aus ihm zu, ja, oder so. Um was aus ihm rauszukitzeln, ja, vielleicht okay. Auch,
das weiß ich ja nicht. Ja, richtig, so war es. Mhm.
Das will ich jetzt nicht behaupten, welches davon jetzt was ist. Das ist auch eine Skriptänderung übrigens. Dieser Gesundheitszustand von Hyman Roth. Mhm. Und der liegt daran, dass Lee Strasberg tatsächlich krank wurde während der Dreharbeiten. Und man wollte eben nicht so viel die Dreharbeiten verzögern, vermutlich weil man auch dann tatsächlich im Ausland war. Mhm. Und hat dann eben eher entschieden, ja gut, dann ist er halt krank im Drehbuch, ist er sowieso ein alter Mann.
Naja, okay, ja. Ich finde aber auch, das macht ihn so ein bisschen, ja, das gibt der Figur ein bisschen was, so, ne?
Ja, es passt ja, finde ich, auch gut, dass er ja jetzt quasi vorhin sein Erbe aufgeteilt hat schon mal, ne? Mhm. Also das passt schon in
der Hand. Ja, finde ich auch.
Tja, jetzt hören wir es ja. Für 4 Millionen würde er am liebsten wieder ohne Schmerzen pinkeln können. So, und Mike oder alle denken ja mehr oder weniger, Pentangeli ist tot. Jetzt erzählt Hyman Roth so ein bisschen seine Geschichte. Und die beiden, finde ich, sind auch sehr antipodenhaft dargestellt. Ne? Michael immer mit den schwarzen Anzügen, Hyman Roth mit sehr hellen Sachen. Hm,
hm. Und Fredo mit diesem Rosa, ne? Oder Pink.
Genau.
Zumindest eben.
Ja. Fredo hat ja sehr, wie soll ich sagen, sehr ausladende Klamotten auch. Hm. Ein sehr, sehr eigenwilligen Geschmack.
Hm, das stimmt. Aber Michael hat jetzt wieder ganz ordentlich den Schlips an und nicht mehr dieses Tuch.
Ja, es ist ja auch Abend, ne?
Mhm, stimmt, er ist sozusagen in Abendgarderobe, ne?
Und es ist ja auch der Silvester, ne? Sie sind ja zu Silvester eingegangen.
Mhm. Auch schön, wie hinten im Hintergrund sein Mann steht mit dem Hut, ne?
Mhm. Ja.
Jetzt fasst er sich einmal ganz kurz an den Mund.
Ja, jetzt erfahren wir ja noch mal ein bisschen was aus dem ersten Teil, ne? Mo Green, der erschossen wurde. Hm. Das haben wir alles im ersten Teil gesehen am Ende. Beziehungsweise, was ich ja auch ganz interessant finde, da kann man jetzt schon mal drüber reden, dass nicht nur der Anfang des Films ja sehr ähnlich ist wie im ersten Teil, sondern auch das Ende des Films. Ne, da haben wir auch dann diese Szene, wo quasi das große Reinemachen ist und die große Racheaktion kommt. Mhm. Vielleicht nicht ganz so zusammengeschnitten wie im ersten Teil, aber es ist ja doch relativ ähnlich. Ja, und wir hören jetzt, ne, es mehr oder weniger gibt er ihm jetzt so ein kleines Ultimatum. Mhm. Ja. Und ich vermute, ein weiterer Grund, warum man das gemacht hat, also warum man diese Krankheit eingeführt hat ins Drehbuch, war, dass man schon 4 Wochen den Dreh verschieben musste, weil Al Pacino auch schon krank wurde.
Ah, okay.
Als sie dann dort waren. Also, das scheint keine so angenehme Gegend gewesen zu sein in der Zeit. Das ist ein ganz schön ausfallendes Set, ne? dieser Nachtclub da.
Ja, und auch wieder mit vielen Statisten. Ne? Wir sind jetzt auf dieser Silvesterparty. Oder noch nicht, ne?
Plötzlich ganz anders, ja, der richtig. Senator.
Der Senator ist wie ausgewechselt. Ja. Freut sich, Michael wiederzusehen.
Genau. Ja. Der Senator übrigens, der ist so ein bisschen einerseits nach Senator Pat McCarran, der lange, der auch in ungefähr in dieser Zeit Senator für Nevada war, und nachdem auch der Flughafen von LA benannt ist. Und auch so ein bisschen nach Kennedy tatsächlich modelliert. Weil seine Frau, ne, er ist ja Pat Gary und seine Frau ist ja auch Pat mit Doppel-T dann.
Okay.
Und genauso wie John F. Kennedy, für den der Spitzname ja Jack ist im Englischen, und seine Frau Jackie. Ja, und jetzt kommt ja gleich. Ja, da ist sich Coppola inzwischen ein bisschen unsicher bei dieser Szene, ob sich da das Art Department nicht ein bisschen zu sehr ausgetobt hat. Während hingegen diese Superman-Szene wohl auf irgendwas Realem oder irgendeiner Story, die er mal gehört hat, beruhen soll.
Ja, also das muss ich auch sagen. Also ich meine, ich finde gut, dass sie das sozusagen alles nur so andeuten und dann auch gar nicht mehr so viel also wir sehen ja gleich nur noch die Reaktionen von der Tribüne. Aber es ist schon alles ziemlich skurril. Ne, es soll ja, glaube ich, auch so ein bisschen so die Welt zeigen, in der die sozusagen jetzt unterwegs sind, ne?
Ja, klar. So, und jetzt hat sich Fredo verraten.
Ja. Und ist auch, ich finde super, wie Al Pacino mit diesem Blick das spielt. Guck dir das mal an, wie er jetzt gerade was begreift und sich dann so langsam umdreht und seinem Kollegen einfach nur diesen Wink gibt, ne?
Wie er auch sieht.
Seinem Handlanger.
Es ist wirklich Fredo. Ja. Ist wirklich der Bruder, ist wirklich mein Bruder.
Genau, und auch
und jetzt
wie die
auch,
Musik.
Ne, wie schon fast.
Genau, die Musik
wird ja so. Würde man ja glauben, dass er jetzt gleich heult.
Genau, ja.
Wie er da die Hand, das Gesicht in der Hand verschränkt. Johnny Ola.
Und, wir haben
und wieder der das, Mord hier ist tatsächlich improvisiert worden mit dem Kleiderbügel.
Achso, man hat ihn gar nicht gesehen, den Kleider. Ah doch, jetzt sieht man ihn. Ja.
Das ist eine Improvisation gewesen von dem Schauspieler.
Okay, ja. Aber wir haben im Hintergrund schon Polizeisirenen gehört, die aber erstmal natürlich nicht mit dem Mord was zu tun haben.
Sondern eher mit der Revolution, die ja noch kommt.
Genau. Also, du hast mich ja vorhin gefragt, ne, wegen, wie ich das so finde, diese Vermischung.
Ja.
Also eigentlich muss ich schon sagen, ich finde es ziemlich großartig, dass man sozusagen an einem historischen Ereignis sozusagen davon im Schatten noch was anderes abspielen lässt.
Ja. Ne, also das finde ich auch immer sehr schön.
Ich finde es eigentlich ziemlich schön, aber trotzdem würde ich sowas immer sehr, sehr behutsam einsetzen, aber es ist halt cool, wenn es geht, ich meine, das ist ja nur, die Revolution spielt ja so gesehen erstmal keine Rolle,
weil sie spielt ja nur, also sie ist ja nur in dem Sinne wichtig, weil sie halt das Geschäft kaputt macht.
Genau, ja.
Weil sie im kommunistischen Kuba keine Glücksspiele mehr, keine Glücksspiellizenzen mehr kriegen, etc. Und Kuba nicht quasi ausbluten lassen können.
So zurück auf der Silvesterparty.
Genau.
Oder überhaupt jetzt. Wir waren ja eben in so einem Club. Wir sind jetzt ja erst auf der Silvesterparty.
Genau.
So muss man es ja sagen. Ja.
Und natürlich, die Männer haben alle, fast alle weiße Smokings, ne, wie es sich gehört.
Außer Michael.
Das ist ja außer Michael. Aber es gibt ja ganz spezielle Anlässe, nur zu denen man weißen Smoking tragen darf. Das ist Gartenpartys auf Schiffen und in südlichen Ländern.
Mhm. Aber schließt das die schwarzen Anzüge dann nicht aus, ne? Gut, hier sind ja auch mehrere Herren.
In dem Fall nicht, nein. Mhm. Es ist nur in den Fällen erlaubt.
Mhm. Mhm. Ja, und auch wieder sehr viele Statisten?
Mhm. Ja. Ja, es stimmt. Es ist sehr viele, sehr, sehr viele Statisten. Und Coppola ist sich auch nicht sicher, ob diese ganzen Kleidung, ob die vor Ort gemacht wurde oder ob die dahin mitgeschifft wurde. Das weiß er bis heute wohl nicht.
Ach so.
Ob das eigentlich vor Ort eingekauft oder hergestellt wurde oder ob er das selber hat machen lassen.
Okay.
Oder ob sie das rübergebracht haben aus Amerika.
Ja. Ja, Markus, ich weiß nicht, ob wir auf die Intermission warten oder ob wir jetzt noch schnell vor dem Ausbruch der Revolution über das Thema Preise reden sollen, weil wir sind, glaube ich, nach meiner Zeiterfassung
ja, so ziemlich in der Mitte. Ja, wir sind so ungefähr in der Hälfte, ja, das stimmt wohl. Ja, wir können ja einmal kurz, wir können es ja einmal anfangen und wenn nicht, dann kann ich ja einmal unterbrechen. Hier genau. Sehen wir ja schon, ne?
Mhm.
Jetzt geht die Revolution gleich los.
Mhm.
Also, wir fangen mal an mit den BAFTAs 1976.
Mhm.
Da hat Al Pacino den Preis als bester Hauptdarsteller gewonnen und nominiert war weiterhin noch die beste Musik. Da hat John Williams für Weißer Hai und Flammen des Inferno gewonnen. Robert De Niro war als bester Nachwuchsdarsteller nominiert. Da hat Valerie Perrine gewonnen und Der Schnitt war nominiert. Da hat Hundstage gewonnen. Dann die Golden Globes 1975. Da gab es keine Preise, sondern nur Nominierungen. Einmal war der Film als bester Film-Drama nominiert. Da hat Chinatown gewonnen. Beste Regie, da hat Roman Polanski für Chinatown gewonnen. Al Pacino war als bester Hauptdarsteller nominiert. Da hat Jack Nicholson gewonnen für Chinatown. Dann das Drehbuch war als bestes Drehbuch nominiert. Da hat, dreimal darfst du raten, Chinatown gewonnen. Die beste Originalmusik war nominiert, da hat Der kleine Prinz gewonnen. Und, wie ich finde, die kurioseste Nominierung, nämlich Lee Strasberg war nominiert. Was glaubst du wohl, für was für einen Preis war der nominiert?
Oh, helf mir weiter.
Bester Nachwuchsdarsteller natürlich, mit 74.
Ach, okay, jetzt ist es ungewöhnlich, ja.
Ja, weil er eben zu dem Zeitpunkt noch nie, oder ich glaube, erst eine große Filmrolle hatte, weil er ja hauptsächlich als Schauspiellehrer gearbeitet hat.
Mhm.
Und dementsprechend war halt, galt er halt als Nachwuchsschauspieler, weil er noch nicht. Wahrscheinlich ist da das Kriterium, dass man nur in so und so vielen Filmen mitgespielt haben darf zu dem Zeitpunkt der Nominierung. Und das hat er halt erfüllt, deswegen war er nominiert.
Mhm.
Da hat übrigens dann Joseph Bottoms für Die Weltumsegelung gewonnen. Aber finde ich eine sehr kuriose Nominierung mit 74 als
ja,
bester.
Ja, wirklich witzig, ja.
Und interessanterweise, ich habe ja vorhin noch von der Dialog gesprochen, den zu drehen eine der Bedingungen war, für Coppola weiterzumachen, den Film zu machen. Und der war auch viermal nominiert, hat aber auch nichts gewonnen.
Ah ja.
So, dann kommen wir zu den Oscars. Da hat der Film gewonnen. Bester Film, beste Regie. Bester Nebendarsteller, das wurde De Niro, bestes Szenenbild und beste Originalmusik und bestes adaptiertes Drehbuch.
Hm.
Dann war noch nominiert Al Pacino als bester Hauptdarsteller. Da hat Art Carney für Harry und Tonto gewonnen. Ja, und jetzt muss ich kurz unterbrechen, weil jetzt sehen wir den Rücktritt von Batista und jetzt sehen wir Michael Abtritt und ihm ist klar, okay, aus den Geschäften wird nichts. Dann waren neben De Niro waren auch noch Lee Strasberg und Michael V. Gesso als beste Nebendarsteller nominiert. Also drei aus einem Film in derselben Kategorie. Talia Shire war als beste Nebendarstellerin nominiert. Da hat Ingrid Bergman für Mord im Orient Express gewonnen. Und das beste Kostümdesign, das hat Flammen des Inferno gewonnen. Und noch mal was zum Thema der Dialog. Der war auch nominiert. Nämlich für bester Film, bestes Originaldrehbuch und bester Ton. Also war ein gutes Jahr für Coppola, möchte man sagen.
Mhm.
Und ja, Fredo sieht zu, dass er abhaut.
Ja, Michael hat ihm noch mal sozusagen einen Ausweg angeboten und natürlich.
Wobei man natürlich nicht auch nicht weiß, ob genau, er das ernst
nimmt. Ob er das ernst.
Das, ja. Dann ist auch ganz interessant, das war nämlich die erste Fortsetzung, die den Preis für den besten Film bei den Oscars gewonnen hat.
Das ist auch interessant, ja. Das muss man ja auch erstmal schaffen.
Genau, und bis Herr der Ringe, Rückkehr des Königs 2003 war sie auch tatsächlich die einzige.
Mhm.
Und jetzt haben wir schön gesehen, ne, wie die Leute die Spielautomaten rausschmeißen.
Mhm,
mh. So wie sie in der Revolution jetzt die Gangster rausschmeißen.
Ja, richtig.
Und die Mafia rausschmeißen.
Damit sehen wir ja auch, ne, das ist, das Geschäft wird auf jeden Fall nichts. Ne? Das sehen wir jetzt hier nochmal. Hier sogar die Parkuhren werden zertrümmert.
Genau. Und die Revolution. Interessant auch für Robert De Niro, der ist nämlich einer von dann nur 6 Personen, die einen Schauspielerpreis gewonnen haben für eine Rolle, die fast kein Englisch spricht im Film.
Mhm.
Die anderen sind übrigens Sophia Loren, Christoph Waltz, Roberto Benigni, Benicio del Toro und Marion Cotillard.
Mhm.
Und das war auch die erste Fortsetzung, die 5 Schauspielnominierungen erlangt hat.
Also in vielerlei Hinsicht doch auch ein wirklich bemerkenswerter Film, ne?
Genau. Also ich würde auch behaupten, das war dann der Film, der gezeigt hat, dass Fortsetzungen auch tatsächlich auf einem hohen Niveau funktionieren können.
Und nicht nur so, wie man schnell meinen könnte, immer nur sozusagen eine Geldmacherei sein können. Ne?
Ja, vor allen Dingen, du musst ja überlegen, wir sind 1974.
Ja.
Und was gab es denn da an Fortsetzungen in dem Sinne? Da gab es noch vor dem Krieg diese Serials.
Mhm.
Ne? Aber die sind ja dann mit dem Fernsehen mehr oder weniger ausgelaufen. Dann gab es vielleicht noch Dann gab es noch diese Universal-Horror-Filme, die aber natürlich auch etwas günstiger in der Produktion waren. Und dann gab es noch ansonsten gab es vielleicht noch sowas wie James Bond. Der aber auch schon von vornherein eine Serienfigur war durch die Bücher.
Ja.
Ja, und wir wissen nicht, wo Fredo ist.
Mhm. Ja, man weiß natürlich jetzt auch nicht, was er gerade Tom aufgetragen hat, wirklich beabsichtigt. Ob er wirklich sozusagen glaubt, dass sein Bruder nur verleitet worden ist?
Sagen wir es mal so, er kann es ja noch nicht wissen.
Ja.
Und ich würde mal behaupten, er hofft es.
Ja. Dass sein Bruder doch irgendwie unschuldig in Anführungsstrichen sein könnte.
Ja, nicht unschuldig, aber doch zumindest nicht in einen Mordkomplott verwickelt war.
Mhm.
So, jetzt haben wir wieder einen Ausbruch.
Genau, der zweite müsste es sein, ne?
Ja, ich glaube, ja. So, und jetzt haben wir wieder diese, ich finde das auch sehr schön, ne, wie die beiden immer so überblendet werden.
Mhm, ja.
Bei den Übergängen, das ist ja genau das, was Coppola ja auch vorhatte, ne?
Mhm.
Jetzt haben wir eine Lungenentzündung und die etwas seltsame Art der
Behandlung,
ja. Zumindest aus heutiger Sicht, wobei ich mir gar nicht sicher bin. Ich glaube, das ist sogar so ein bisschen das, was du bei Eisernen Lunge später hattest. Ne?
Ja, ich habe keine Ahnung.
Weil, also ich schätze mal, da wird ja versucht, mit dem Feuer einen Unterdruck in dem Glas aufzubauen, was den Brustkorb hebt. Ja, jetzt Don Ciccio sagt Vito jetzt nun ganz klar, was er zu tun hat. Mhm. Nämlich gefälligst etwas abgeben.
Ja. Ja, und es ist auch schön, dass wir jetzt mit dem Auto durch diese Straße fahren. Das haben wir ja vorher bisher nur zu Fuß erlebt. Ne?
Mhm. Genau, also auch da ist Vito Ofko ja ein bisschen aufgestiegen. Mhm. So, und der klare Drohung. Ne? Mhm. Cento Scudi.
Ja, ist ganz interessant. Ich habe ja dann jetzt eine deutsche.
Ja, ja, Setzung, du hörst es ja. Ja,
genau,
ja, ja.
Weil ich die ältere Tonspur habe.
Mhm. Aber es ist auch, finde ich aber eigentlich ganz interessant so. Aber ist natürlich auch von der Wirkung her eine ganz andere.
Natürlich, ja. Ja.
Und also es gab ja gerade das Angebot sozusagen, dass er sich auch mit weniger zufrieden gäbe, wenn sie denn wirklich nicht so viel geklaut haben, wie er denkt. Mhm. Hm. Ja, jetzt erfahren wir auch, ne, Fanucci ist offenkundig gar nicht so die ganz große Nummer 1, sondern da gibt es offenkundig noch jemanden oben drüber, ne, mhm, mit Maranzala.
Ist auch schön, Vito, ja, stellt so die Frage, warum müssen wir überhaupt bezahlen? Und jetzt fängt er so an, so seine, dass er es nicht einsieht, da die $600 zu bezahlen.
Ja. Er kennt zwei Buchmacher, die zahlen nichts an denen. Dann zahlen sie halt an wen anderen wahrscheinlich.
Ja, bei mir hat er Spielstätten, glaube ich, gesagt. Schön, wie die Käsereibe da mit auf dem Tisch liegt, ne?
Ja, das stimmt.
Sind die denn eigentlich umgezogen oder, weil das wirkt irgendwie alles ein bisschen, nee, sind sie nicht, oder?
Nee, würde ich auch nicht.
Glaube ich auch nicht.
Nee, nee, das da links, wenn du jetzt siehst, links ist doch der Tisch, wo die immer, wo sie beiden
stimmt,
immer
gesessen, ja, ja, sind. Stimmt, ja, ja, weil irgendwie, es wirkt irgendwie alles ein bisschen größer.
Ja, wahrscheinlich, weil sie jetzt mehr Sachen haben, ne?
Ja.
Wie den beiden entgeistert angucken, ja, wenn er sagt, ja, gib mir nur $50. Mhm.
Er versucht das, also ja, Vito ist schon, Vito ist, ich meine, das bescheinigt der Dings ja gleich auch, gerissen und clever. Mhm.
Was ich ganz interessant finde, ist ja auch, dass jetzt zumindest in diesen Rückblickszenen das Essen auch wieder so eine große Rolle spielt. Ne? Das machen wir im ersten Teil ja auch immer wieder. Ne? Und hier ja auch immer wieder.
Das stimmt, das ist im sonst bei, also in anderen Teilen nicht so die Rolle, ne? Das spielt nicht so, also bis auf der Kuchen natürlich, ne?
Ja, aber der hat ja dann auch eine sehr symbolische Bedeutung, der Kuchen. Mhm. Aber ansonsten, ne, haben wir gar nicht so viel, ne? Und dieses groß, ne, dieses große italienische Essen.
Ja, ja, so, Pasta und dann die Flasche Wein dazu und so, ne? Ja, ja.
Ja. Und ne, das hatten wir ja vorher schon. So, Festa San Gennaro, die kannte Coppola wohl selber noch aus seiner Kindheit. Mhm. Und ja, man hat eigentlich, man hat so ein bisschen gar nicht das Gefühl, wenn jetzt nicht gerade zufällig
achso, die Nationalhymne kommt,
die Nationalhymne spielen würde, ja, hätte ja, man ja, ja gar nicht das Gefühl, dass man in Amerika wäre. Denn wir haben ja auch über die italienischen Flaggen noch gesehen.
Ja.
Die, zumindest die damaligen italienischen Flaggen. Ne? Wir müssten ja so 1916 sein, 17 sein. Oder 20. Der Film hat ja auch eine relativ weite Zeitspanne.
Ja, stimmt. Ne? Ja, ja.
Also der Film spielt in 1901, 1917, 1920, 23, 41, 58, 59 und 60.
Ja, ist echt verrückt. Ja. So, Vito hat jetzt so. $50 gekriegt, ne?
Ja, und vor allen Dingen hatten wir jetzt natürlich auch gerade die
Orangenzeile
wieder. Ja, und vor allen Dingen hatten wir auch das Thema Angebot, was er nicht ablegen kann.
Ja.
Zumindest in meiner Tonspur. Ich weiß nicht, was er bei dir gesagt hat.
Ich glaube, sowas Ähnliches, ja. Ist auch schön, wie dann der andere rausgeht, wenn Vito reinkommt. So, und wie er sich da auch hinsetzt, ne? So. Ja.
Genau, er wartet nicht ab. Mhm. Er begrüßt ihn nicht mal, er wartet nicht ab, dass er sagt, also. Ah, jetzt gucke ich erstmal, sind da überhaupt $100 drin?
Ich glaube, Ferlucci braucht ein bisschen Zeit, selber darauf zu reagieren.
Ja, das kann
durchaus sein. Deswegen macht er diese Hutspielerei.
Ja. Jetzt haben wir wieder das, ne? Das Betteln um mehr Zeit sozusagen. Das kennen wir ja schon aus dem Theater, ne? Ja, und ein bisschen imponiert er ihm auch. Also, es ist so.
Ich glaube, es ist halt diese Überraschung. Ich glaube, das war die Idee von Vito auch.
Ja, genau. Ne? Dieser Mut, dieser Chutzpe
so
aufzunehmen, das findet er gar nicht so schlecht.
Eben.
Er wird ihm eine Arbeit besorgen. Offenkundig gibt es da durchaus Jobs, die er da hat für die Art Typen, die so ein schneidiges Auftreten und so ein Selbstbewusstsein haben. Also, er gibt ihm jetzt ja sogar. Das ist ja schon fast, was väterlich, Großväterliches jetzt, wenn er ihm die Wange gekniffen hat.
Wir sehen ja jetzt gleich auch, was Vito davon hält, wenn er sich jetzt die Wange gleich abstreicht. Das ist ja richtig so, hast du mich echt angefasst, ne? So.
Ja. Tja, jetzt haben wir die Orange.
Genau.
Ne? Und die ist natürlich wieder ein Todessymbol. Wie auch schon im ersten Teil, ja. Ne, und das ist ja auch eine Szene, die kennen wir ja auch aus den Simpsons. Gibt es ja auch eine, wo Homer sich dann in dieser Rolle imaginiert.
So, da ist der Afro, glaube ich, hinten links.
Ja, ja.
Da war, im Fenster.
Ja, ja, das macht am meisten Sinn.
Das sah zumindest, aber es war ganz weit weg und klein. Wir sind hier bei der Prozession mit der, was war es, eine Madonna mit Geldschein?
Nee,
war es ein Jesus?
Das war wahrscheinlich, das San Gennaro,
dann wird
das
wahrscheinlich
der sein.
Ah, okay, ja.
Alle applaudieren ihm, wenn er das macht, Das winkt er noch zu und sehr schön auch oben jetzt auf den Hausdächern. Wie Vito dort langläuft. Das sind übrigens zum Teil falsche US-Flaggen. Also die haben zu viele Sterne.
Okay, ja.
Das sind welche mit 50 Sternen schon. Ne?
Ach so, okay. Das heißt, die sind zu neu, sozusagen.
Genau. Ja.
Okay, aber so schnell beim Vorbeigehen kriegt man das, glaube ich, auch nicht mit. Ne?
Aber ich schätze mal, da gibt es zumindest in den USA so ein paar Fetischisten,
die dann
wahrscheinlich immer anhalten und zählen, ob es wirklich die richtige Anzahl an Sterne für die entsprechende Zeit ist. Mhm. Hat er eine Narbe am
Hals? Ach so,
Mir jetzt auch zum ersten Mal richtig aufgefallen.
Ja. Also es ist aber auch schön, wie er da so, also wie Don Fanucci da auch so als Gönner durchgeht, ne? Und sich von allen sozusagen bejubeln lässt und auch die Hand küssen und so, ne?
Ja gut, ohne ihn geht halt nichts.
Genau, Fettel, richtig, ne? Ja, aber es ist schon sehr cool gemacht.
Und jetzt, das wissen wir ja noch nicht, dass er jetzt die Waffe holt. Und er öffnet auch die Tür schon mal. Bricht über das Haus ein. Also über das Dach ein.
Ja, ja. Also er scheint sich da ja auch ganz gut, also sag ich mal, vorbereitet zu haben oder es auszukennen.
Ja gut, ich schätze mal, die Häuser werden sowieso alle gleich aussehen, ne?
Ja gut, ja.
Eigentlich muss man sagen, ist mal eigentlich, finde ich eher überraschend, dass Don Fanucci in so einer einfachen Wohnung, in so einem Hochhaus lebt, ne? Da hätte man eher erwartet, dass der ein etwas größeres Anwesen hat oder zumindest ein eigenes Haus und nicht in irgend so einer Wohnung.
Das stimmt. Und vor allen Dingen auch, dass er da so unbewacht quasi lebt, ne?
Ja, das auch. Ja gut, könnte man jetzt argumentieren, es gibt noch keine Bandenkriege. Mhm. Offenkundig haben die irgendeine Reliquie. Mhm.
Auch sehr Corona-konform, wie die jetzt alle abküssen.
Ja gut, das hatten wir ja vorhin schon mit dem Abendmahl ganz am Anfang bei der Kommunion.
Ja. Finucci fällt auf, dass die Lampe aus ist.
Genau.
Und Vito schießt nicht sofort, ne?
Nee, er wartet noch.
Ach, er will, dass er die Tür aufmacht wahrscheinlich, ne?
Ja. Und er freut sich sogar noch, ihn zu sehen, ne?
Ja, wobei er ihn ja anblufft, von wegen, hast du noch alle beieinander, ne?
Nee, okay, dann das ist aber ein ganz schöner Unterschied, weil eigentlich sagt er, was hast du dabei?
Ach so, echt? Ja, okay, das ist interessant, ja. Da gibt es doch Unterschiede. Auch schön, wie hier dein dieses Handtuch anfängt zu brennen, ja.
Weil das passt ja auch, weil er hat ja einen fröhlichen Gesichtsausdruck, ne? Ja. Er freut sich, den ja wieder zu sehen. Nach dem Motto so, du willst jetzt für mich arbeiten.
Ach, das ist interessant, weil ich habe das genau andersrum erlebt durch die Übersetzung. Dass er so, hey, was machst du hier? So. Ist ja interessant, okay. Mhm. So, jetzt hat Vito ihn erschossen, mehrfach und auch extra nochmal durch den Mund. Und jetzt nimmt er die Waffe auseinander, klaut natürlich erstmal das Geld. Ja. Und zerkloppt den Revolver und verteilt ihn über mehrere Schornsteine. Ja.
Eine ziemlich gute Idee, wobei ich mir nicht sicher bin, ob so ein Revolver wirklich so leicht mit zweimal gegen die Wand schlagen auseinanderbricht.
Ja.
Also. Ich glaube, dann geht er durch den Schuss schneller kaputt.
Ja.
Tja.
Wir haben Feuerwerk.
Ja, und jetzt hat Vito den Weg genommen, von dem man nicht mehr zurück kann, ne? Aber wir sehen ja dann auch in den nächsten Szenen, dass er ja durchaus dann den Weg nach oben geht.
Mhm. Und auch interessant, was er als erstes macht, er geht zu seiner Familie.
Ja. Und wir sehen ja auch, dass er mehrere Kinder jetzt schon hat. Mhm.
Und jetzt kommt, glaube ich, das, was ich meinte mit, dass er Michael bevorzugt. Das ist Michael, ne?
Ich denke. Ich weiß gar nicht, ist Michael der Jüngste oder ist das Conny?
Müssen wir mal hören?
Ja, Michael. Okay.
Ja.
De Niro hat übrigens 4 Monate lang damit verbracht, Sizilianisch zu lernen. Und hat sogar 3 Monate auf Sizilien gelebt zur Vorbereitung für diesen Film.
Ja. Schön. Ja, also sehr
jetzt
cool.
Jetzt
haben wir die Intermission. Also,
hat der erste Teil eigentlich eine gehabt?
Ich kann mich nicht ganz daran erinnern.
Die ist auch relativ kurz so jetzt von der Einblendung her. Mhm. Denn wir sind ja jetzt gleich wieder im Winter.
Mhm.
Ich finde, die Musik ist hier auch sehr unheilsschwanger an vielen Stellen. So. Das jetzt auch wieder. Ne? Da entsteht so eine Spannung auch wieder.
Mhm.
Ja, wobei ich selber beim Zuschauen gar nicht so stark unter dieser Spannung, sag ich mal, stehe. Also ich glaube, weil das hat der Pate, der erste Teil ja auch geschafft, dass man so reinkommt in diese Welt, ne, und sich dann so da drin, man versinkt da ja so drin. Das ist ja im ersten Teil auch durch diese Familienszene, ne, durch diese Hochzeit war das, ne, man so reinkommt.
Ja. Jetzt sind wir wieder in Lake Tahoe.
Und Michael sieht dieses kleine Spielzeug, also nicht Spielzeugauto, aber dieses Modell oder was auch immer Auto, ne? Spielauto, so muss man es vielleicht sagen.
Ja, genau. Dieses Luxus-Bobby-Car quasi. Mhm,
genau. Und jetzt merkt man halt schon, Michael kommt nach Hause, sieht seine Frau gleich da am an der Nähmaschine und ignoriert sie erstmal, ne? Also er spricht mit Kay gar nicht.
Ja gut, er weiß ja, und was willst du sagen? Ne? Er denkt ja, sie hatte eine Fehlgeburt.
Ja.
Das ist ja das erste Mal, dass sie sich nach dieser Fehlgeburt treffen. Also er weiß vielleicht auch gar nicht, was er ihr jetzt sagen soll in dem Moment.
Ja, weil, vielleicht, ja.
Ne, das ist, wie soll er reagieren? Er hat ja selber dann auch ganz schlimme Gefühle dabei. Ne, und vielleicht hat er ja sogar auch Schuldgefühle in dem Moment, weil er nicht bei ihr war, in dem, während sie das Kind verloren hat. Wie er denkt. Ne? Wir erfahren ja später, dass es anders war, aber ne, das könnte ich mir auch vorstellen, dass er jetzt auch Schuldgefühle einfach hat.
Naja, und er kommt ja auch nicht wirklich erfolgreich nach Hause. Ne?
Ja.
Das muss man ja auch sagen.
Sie näht, sie merkt nicht, dass er da ist. Und er weiß nicht, was er sagen soll.
Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass, also vielleicht kommt es auch da durch das zweite Mal gucken dazu, habe ich das Gefühl, dass da schon irgendwie was im Unargen ist. Also jetzt mal auch abgesehen von der Fehlgeburt, beziehungsweise, ne, wir erfahren ja dann später, dass es eine Abtreibung war.
Ja gut, das ist ja generell ein Film, der auch sehr viel mit Entfremdung zu tun hat. Ne? Michael entfremdet sich ja eigentlich von allen Leuten.
Das stimmt, ja.
Übrigens, dieser Untersuchungsausschuss, der besteht unter anderem aus Roger Corman, ne, kennt man ja als Regisseur und Produzent, Richard Matheson, Journalist, Bill Bowers, Drehbuchautor und Phil Feldman, der auch nochmal Produzent ist. Also da hat sich ein paar Hollywood-Freunde offenkundig ein kleines Stelldich eingegeben als Cameos.
Ist auch schön, wie der Anwalt ihm alles vorsagen muss, ne?
Ja, ja gut, ist halt so.
Ja.
Ja, jetzt haben wir nochmal so eine Unterhaltung, ne, über Familie hat viele Puffer. Ne, und der Senator will ihm ja sogar helfen eigentlich, ne? Weil er hat ja jetzt Beziehungen. Sehr schön, der Schneemann da im Hintergrund.
Oh ja, aber lange Arme, ne?
Ja. Weil er will ja jetzt auch die Corleones schützen und es sich nicht mit den Corleones vermiesen. Ja.
Und nee, das meine ich. Weil diese Szene, wo Michael jetzt zu seiner Mutter geht und sie quasi um Rat fragt.
Ja. Was ist
und
damit?
Es geht ja darum, seine Frau zu verlassen.
Ja, ja.
Ne? Und vielleicht ist das sozusagen dann auch dieser Eindruck.
Übrigens, das ist auch eine interessante Szene, weil für die Neuaufbereitung des Films, also für die Neuabtastung, musste man tatsächlich sich nochmal mit den Leuten von damals auseinandersetzen und fragen, wie das eigentlich vom Licht und von der Kamera her gedacht war, weil die so extrem abgedunkelt war auf dem alten Filmmaterial, dass man das wirklich nochmal neu sich überlegen musste, wie war das denn?
Ja, ja, du willst das ja dann auch, du
siehst ja selber.
Ja, richtig, das stimmt. Aber ich finde, es passt, ne? Also, aber ich finde es gut, dass man da nicht eigenwillig dann einfach entscheidet, boah, das ist uns heute zu dunkel oder wie auch immer, wir tasten das, wir belichten das heller ab und man sich trotzdem rückversichert und sagt, so, es soll so dunkel sein, dann versuchen wir das dann auch gleich zu behalten.
Ja, die Zeiten ändern sich. Und das ist natürlich der perfekte Satz, um wieder zurückzugehen. Und Robert De Niro war sich unsicher, ob er sich einen Schnurrbart wachsen lassen soll oder nicht. Und hat dann eine Münze, glaube ich, geworfen.
Und hier merken wir auch schon, dass Vito anersehen wird und sich die Leute bei ihm auch einschleimen wollen, ne, mit diesen Geschenken.
Ja, das ist richtig. Wobei man sagen muss ja tatsächlich, das war ja vorher auch schon so, da ging es nicht darum, sich bei ihm einzuschleimen, aber wir hatten ja auch dann schon den Mann, der ihn entlassen, seinen Arbeitgeber, der ihn entlassen hat und ihm dann noch was mitgeben wollte. Also er hat offenkundig so was Menschenfischerisches gehabt.
Ja, ich finde, das ist ein guter Punkt, ja. Vielleicht ist das einfach so dieses, Und jetzt haben wir Vito das erste Mal sozusagen, als er wird um Hilfe gebeten, ne? Wegen dieser Wohnungsgeschichte.
Genau. Und das wird jetzt im Film, kommt das jetzt nicht vor, aber scheinbar im Roman wird es erwähnt, dass das quasi die Großmutter von Sonnys Frau ist. Später.
Okay.
Und der Teppich ist noch immer auf dem
Boden. Ja, stimmt. Ich finde, also ich muss ganz ehrlich sagen, Robert De Niro nimmt da sehr gut diese Haltung von Marlon Brando ein. Mhm. Also ich finde, das ist schon cool, ja.
Ja, durchaus. So, jetzt haben wir Signor Roberto.
So, jetzt auch beim Friseur. Der Vermieter.
Genau. Und genau, jetzt passt er ihn ab. Mhm. Und wir sehen, dass offenkundig Vito sich noch nicht ganz überall so richtig durchgesetzt hat. Also mit dem Paten, den wir aus dem ersten Teil kennen, würde sich ja keiner so zu sprechen trauen wie gerade eben.
Hier werden wieder diese Pepsi-Cola-Werbung unten links, die wir schon mal gesehen haben.
Direkt neben Coca-Cola.
Ah, das erkenne ich sogar gar nicht. Ah doch, ja, jetzt sehe ich es, ja.
Darüber. Und irgendwas Sizilianisches gibt es da. Ich weiß gar nicht, ob das Süßigkeiten sind da in dem Geschäft.
Ach ja, irgendwie Siziliane, irgendwie so.
Lambasi Brothers. Eine Waage hat man da gesehen.
Ja.
Ein Doktor scheinbar. Ja. Washington, was ist das? Auch interessant eigentlich, was da so für Geschäfte sind.
Ich glaube, Schokolatie oder irgendwie sowas.
Okay. Ah, Santucci, ein Fleischer. Metzger.
Ach, Watchers.
Ja, Uhren. Oder Bekleidungsgeschäft wahrscheinlich. Ja. Juwelier wahrscheinlich, sowas in der Art. Schmuckhändler. So, jetzt will Vito die Rechnung, die Miete erstmal bezahlen im Voraus. Übrigens, das war tatsächlich auch eine Impro von diesem Statisten, dass der ihn begrüßt, ne, mit Vito. Und das eigentlich wollte Coppola das gar nicht haben und wollte das rausschneiden oder nochmal drehen lassen. Und De Niro hat ihn dann überzeugt, dass das eigentlich drin bleiben sollte, weil das zeigt, welche Stellung
richtig,
Vito sich schon erarbeitet
hat. Genau, diese Verwandlung, das finde ich wirklich gut.
Aber wie gesagt, war gar nicht, ne, das ist eine Impro gewesen. Mhm.
Hätte ich als solche gar nicht wahrgenommen. Also hättest du es jetzt nicht angesprochen, ne, dann hätte ich das so
gekauft. Ja, würde man ja auch nicht denken, dass so ein Statist einfach so reinruft. Mhm. Ne? Das, glaube ich, kannst du nur in den ganz seltenen Fällen bringen.
Ja.
So, und wo wir jetzt von Impro reden, das ist tatsächlich auch eine Impro. Denn man hat dem Schauspieler gar nicht gesagt, dass die Tür abgeschlossen ist.
Aber das ist wirklich gut. Also ich habe wirklich auch so das Gefühl, dass mit dieser Tür ist irgendwie so ein Gag. Weißt du?
Genau, und der Schauspieler Leopoldo Trieste, der war auch eher als Komiker bekannt in Italien zu
dieser Zeit. Okay, das ist ja witzig.
Und ja, Coppola wollte einfach mal, ne, Coppola hat gesagt, nö, das sagen wir ihm jetzt nicht. Mhm. Und dann wollte er einfach mal schauen, wie er reagiert. Und er hat dann entsprechend gespielt und improvisiert. Mhm. Also da war wohl irgendwie so ein Nagel noch zusätzlich drin, den man rausziehen muss.
Ja, aber es ist cool, wie Vito sich jetzt so gemacht hat. Ne? Also die Leute kommen schon zu ihm und so.
Genau, und er merkt auch, er hat einen großen Fehler gemacht. Ne? Mhm. Und interessant, ne? Er fragt, ob er sich setzen darf. Vito hat sich bei Don Fanucci einfach hingesetzt. Mhm. Mhm.
Und es ist jetzt auch schön, Vito reagiert nicht, guckt sich um und jetzt verbessert er sich ja nochmal, ne? Oder mehrfach hier sogar.
Ja, jetzt gibt es eine Mietminderung. Mhm. Ach, ja, das ist ja großartig.
Ja, ist schon gut, ja.
Ja.
Und er will ja jetzt eigentlich gehen, weil er ist total nervös, ne?
Natürlich.
Und auch wie schön, wie er sich weiter entschuldigt und die Tür wieder nicht aufkriegt. Okay, das ist ein witziges Element.
Ja, wie gesagt, das
ist... Guck mal, man hat selber gerade gesehen, selbst Vito hat fast gelacht, ne?
Ja. Ja, das ist, ne, das scheint offenkundig alles improvisiert zu sein. Ich schätze mal, auch dieser Monolog da ist alles...
Ja. Auf welcher Sprache hast du den?
Der ist jetzt tatsächlich auch auf Deutsch. Also
okay,
da sprechen sie offenkundig Englisch im Original.
So, jetzt können wir das Schild auch bewundern, was das hier.
Importunternehmen.
Ist auch eine schöne Antwort, ja, ne? Wie jetzt, gefällt es dir,
jetzt
Vito?
Sehen wir ja auch
nach Amerika aus.
Der junge Clemenza trägt das offenkundig auch irgendwie ein Kissen unterm Bauch, wie du siehst, damit er mehr schon so aussieht wie der alte Clemenza aus dem ersten Teil. Ja. Ne? Damit er schon langsam in die richtige Körperfülle kommt.
So, wir
und da hinten
haben Michael, ne? Jetzt.
Genau, vor dem Untersuchungsausschuss. Mhm. Und wir haben links ja auch diese große Übersicht über die
Familie.
Corleone-Familie, genau, über das Unternehmen. Mhm. So, eine große Überraschung, wer jetzt für Michael Partei ergreift. Mhm. Auch eine interessante Sache, dass er ausgerechnet jetzt, wo Michael vorgeladen wird, gehen muss. Ne? Es gibt auch tatsächlich Leute, die sich das alles durchgelesen haben, was da an dieser Schautafel steht. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so spannend.
Nee.
Aber
gibt's das? Kann man das irgendwo im Internet finden?
Ja.
Ist natürlich sehr interessant. Also für Fans wäre das natürlich ein super Poster, ne?
Ja, bestimmt. Wobei ich glaube, die Filmplakate sind noch immer besser.
Ja, gut, ja. Ist auch schön, wie der Senator jetzt hier sozusagen diese Lobeshymne loslässt.
Auf die Italo-Amerikaner.
Genau, ja.
Ja.
gibt Applaus.
Eine von den Kameras ist wohl falsch. Die ist wohl auch zu neu für die Zeit. Ja, jetzt haben wir ja noch ein paar Sachen aus dem ersten Teil, die jetzt erwähnt werden und verhandelt werden.
Man merkt auch, dass Hagen nervöser ist als Michael.
Und ne? Das war jetzt gerade ein Fehler tatsächlich, weil der Ausschussvorsitzende redet ja davon, dass die Häupter der fünf Familien umgebracht werden. Mhm. Aber das würde ja bedeuten, dass er sich selbst mit umgebracht hätte. Weil er gehört, ja, es waren ja mit ihm fünf
Familien. Okay, ja.
Also eigentlich hätte sie nach vier Familien fragen müssen. Auch schön, wie Kay es irgendwie überhaupt nicht glauben kann, wie Michael da, was Michael da erzählt. Mhm. Weil sie natürlich ziemlich genau weiß, was es ist. Mhm.
So, das ist natürlich jetzt eine Strategie, ne, die sozusagen Hagen eingefädelt hat. Mit dieser Erklärung?
Ja. Jetzt haben wir dieses Statement, was Michael da raushaut. Mhm.
Das Interessante ist ja eigentlich, dass bei dieser Anhörung es nicht darum geht, was Michael vor der Kommission sagt, sondern was seine Frau, die hinter ihm sitzt, eigentlich, was das für eine Bedeutung hat. Ja. Weil da entsteht ja die Entfremdung, ne? Weil wir sozusagen im gesamten Film ja innerhalb der Familie uns eigentlich bewegen und eigentlich so diese gesellschaftliche Dimension in dem Film jetzt, in dem Teil 2, nicht so die Rolle spielt.
Ja. Ne? Wir, übrigens.
Wir sehen ja auch, wie bei Kay so ein bisschen die Gesichtszüge entgleiten, ne? Weil sie das nicht fassen kann.
Ja, das war übrigens auch wieder ein Fehler gerade in diesem Statement. Michael hat jetzt gerade die falsche Belobigung vorgelesen, die er angeblich bekommen hat. Er hat ja eigentlich eine andere bekommen. Mhm. Oder Auszeichnung. Mhm. Ja, auch sehr schön, ne? Alles soll wieder so hergestellt werden, sein guter Ruf, mit dem gleichen Einsatz, wie sie beschmutzt wurden. Ja. Der ganze Film hat übrigens 104 Tage gedauert.
Also die Handlung Dreh, oder die Dreh?
Die Drehzeit.
Achso, die Drehzeit, ja, okay.
Nee, die Handlung erstreckt sich aber mehr.
Ja, das stimmt. Nee, aber man könnte ja einzelne Tage rausrechnen vielleicht oder so, ja.
Da gab es wohl auch immer mal wieder Stress mit Al Pacino, der dann irgendwann mal Coppola angeschrien hat, Serpico hat 19 Tage gedauert. Mhm. Ja, und das ist jetzt das erste Mal, dass wir jetzt sehen, was mit Pentangeli ist. Dass er offenkundig im Zeugenschutzprogramm steckt. Mhm.
Mhm.
Ja. Tom?
Das war übrigens ein komischer Schnitt, ne? Hast du das gemerkt? Also dieses, ich weiß nicht, mir gefiel er nicht.
Okay.
Also wie er den Kö hinschmeißt auf den Billardtisch und dann schneiden wir auf Tom Hagen und wir hören Michael im Hintergrund reden. Das ist, ja, irgendwie, weiß ich nicht, gut fand ich den nicht.
Okay. Wer hätte dir besser gefallen?
Einfach Schnitt ohne diese Bewegung.
Achso. Aha. Tja, jetzt sehen wir, dass das ganze Gebäude zusammenstürzen könnte.
Ja.
Interessant, ne? Dass Hagen jetzt sagt, Fredo hätte das raffiniert eingefädelt.
Nee, Roth hat
das. Ach, Roth, also ja, genau, weil Fredo ist ja nicht der Raffinierte, ne?
Nein, um Gottes Willen. Nein, Fredo glaubt ja immer noch, dass Fredo nichts davon weiß.
Ja.
Und Fredo ist ja jetzt da.
Wo sind die denn jetzt nochmal?
Lake Tahoe müsste es doch weiterhin sein.
Weil es sieht irgendwie anders aus. Ist es? Oder ist es?
Ja gut. Ja.
Aber das,
ja gut, wir haben es ja nie aus.
Ja, okay.
Ich weiß gar nicht, ob wir aus dem Zimmer jemals waren.
Mhm.
Weil das andere Zimmer, ich glaube, die saßen eher in dem anderen Zimmer.
Mhm.
Ja, dieses Wir haben Zeit ist natürlich auch schon, hat schon was von der Drohung. Ne?
Mhm.
Ja, und er ist schon fast, also man sieht ja richtig, wie Fredo hier leidet.
Mm.
Aber leidet er an seinem schlechten Gewissen oder leidet er aus Angst vor dem, was mit ihm passiert? Und jetzt erfahren wir ja ein bisschen, wie das überhaupt zustande kam, mhm. Dass Fredo für Roth und Johnny Ola arbeitet.
Es klingt jetzt schon so ein bisschen so, wie er sich erklärt, dass er einfach gehofft hätte, einfach ein bisschen was abzukriegen, ne?
Ja. Ja, genau.
Und eigentlich,
einfach nur,
eigentlich leidet er nur darunter, dass er übergangen wurde von seinem jüngeren Bruder, ne?
Genau, dass er nichts selber machen kann.
Mhm. Ja, das ist auch schön. Also,
du bist mein jüngerer Bruder, du brauchst nicht für mich zu sorgen.
Mhm. Also eigentlich ist er nur beleidigt, also Fredo, ne?
Ja, er ist halt auch erniedrigt, ne?
Mhm, genau, richtig.
Alle halten ihn, alle sagen, er ist der Depp, er ist der Trottel, ne?
Ja, muss man aber auch ehrlicherweise sagen, er ist es ja auch, oder nicht?
Ja, schon, aber es ist eine andere Sache, ob man es ihm zeigt oder ob man ihn einfach nur, ne?
Ja, er will Respekt.
Vor allen Dingen ist er ja, genau, ja, sag ich ja, ne?
Michael hat übrigens wieder sein Tuch.
Halstuch, ja, habe ich gesehen. So, und jetzt erfahren wir auch, dass Roth quasi den wichtigsten Mann des Ausschusses in seiner Tasche hat.
Mhm.
So, und jetzt haben wir ja auch die endgültige Trennung.
Ja. Jetzt haben wir auch die Musik da im Hintergrund, ne?
Genau.
Ja, er wird jetzt ja quasi exkommuniziert, ne?
Ja, er wird ausgestoßen aus der Familie. Genau, ne? Er darf höchstens, das Einzige, was er noch darf, ist die Mutter besuchen und wahrscheinlich auch das nur, weil Michael nicht möchte, dass die Mutter, dass die Mutter ihn noch sieht und nicht wegen Fredo selber.
Mhm.
Und jetzt haben wir ja auch gleich den wichtigen Dialog, ne? Die wichtige Anordnung. Ich will, dass ihm nicht das Geringste zustößt, solange meine Mutter lebt.
Ja.
auch ganz schön heftig, wie der bewacht wird, ne, in so einer Kaserne. Mhm. Und auch schön mit diesem Doppelgänger da quasi, ne? Dass im Zweifel der Falsche erschossen wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir jetzt gerade zum allerersten Mal überhaupt aufgefallen.
Ja, ja, du hast recht. Ist mir so auch noch nicht aufgefallen. Und jetzt hat er ja wieder seine andere Rolle so, ne? Also jetzt wird er ja gleich...
Jetzt wird er gleich zum Showman, nachdem er sein...
Ja, auch gerade dieses ist mehr Publikum als beim Football, ja.
Ja. Tja, Michael, der ihn am liebsten mit dem Blick töten würde. Mhm. Und jetzt haben wir den Bruder, der ganz entgeistert ist.
Ah, jetzt sieht man
da sieht man es jetzt nochmal richtig, Genau, ne? Fredo Corleone, Thomas Hagen.
Das Capo-Regime stand da, ne?
Ja. Und ich muss sagen, also ich finde, ich habe da vorhin schon mal gesagt, ne? Also er zieht fast jede Szene an sich. Das ist wirklich gut gemacht.
Ja, du
also
hast das recht. Ist wirklich,
Okay, es spielt immer noch ihre Rolle als Ehefrau. Mhm.
Der Blick nach hinten.
Ja, und was ganz interessant ist, dafür, dass er so gut spielt, der ist erst einen Tag vor Drehbeginn gecastet worden.
Ah.
Michael Vigasso. Das ist auch krass, oder?
Ja.
So, jetzt haben wir... Jetzt kommt die Comedy-Show quasi. Mhm. Und... Ja, das habe ich hier noch. Das ist auch ganz interessant. Das ist auch was umgeschrieben wurde. Nämlich, dass im Originalentwurf für das Drehbuch die Art und Weise, wie die Mafia-Senator Gary in der Hand hat, eine andere ist. Mhm. Weil dort gibt es nämlich nicht dieses Mordkomplott, sondern da hat die... Da hat die Familie einfach seine Spielschulden bezahlt.
Mhm.
Aber ich muss gestehen, da finde ich das deutlich besser, was man dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, mit diesem Mord finde ich das an der Prostituierten, das finde ich deutlich stärker als das mit den Spielschulden.
Mhm, ja.
Das war vielleicht eine so eine Sache, die Pacino dazu gebracht haben zu sagen, schreib doch noch mal das Drehbuch um.
Es ist, ich finde, es ist sehr, sehr spannend, wie sie dieses Komitee so dekonstruieren, ne?
Ja, den Untersuchungsausschuss vorführen.
Er hat nichts gemacht, außer nur da zu sein, ne, Vincenzo?
Ja. Aber das reicht
ja dann. Das reicht, ja.
Vor allen Dingen, man muss ja auch bedenken, auch wenn er nicht ausgesagt hat vor Gericht, vor dem Ausschuss, Entschuldigung, Pentangeli hat ja trotz allem gegen die Omerta verstoßen. Ne? also Verschwiegenheit übersetzt, das Gesetz, dass man nicht redet über die Geschäfte. Mhm. Schon gar nicht mit den Behörden. Deswegen gibt es ja diesen einzigen Ausweg nur noch für ihn dann später. Aber das ist ja so der Hauptgrund, warum es nicht ausreicht, dass er jetzt einfach wieder ruft. Mhm. Man könnte ja auch sagen, okay, er hat jetzt wieder rufen, jetzt ist ja alles gut wieder. Und beide können ja sagen, okay, sorry, ich habe gedacht, du wolltest mich umbringen. Achso, ja, nee, war ich nicht. Okay, dann machen wir Schwamm drüber. Sondern es bleibt ja weiterhin, dass Penitentiary gegen die Omerta verstoßen hat. Und es nicht auf die Familienweise geklärt hat, sozusagen.
Ja.
So, das ist natürlich jetzt auch eine wichtige Szene hier mit Michael und Kay, denn hier erfahren wir ja gleich noch, dass Kay keine Fehlgeburt hatte, sondern dass es eine Schwangerschaftsabbruch war. Weil Kay den Sohn nicht ertragen konnte, noch einen Sohn von Michael auszutragen. Und das ist auch eine Sache, die im Drehbuch nochmal umgeschrieben wurde. Weil ursprünglich war das eine Fehlgeburt. Und es war dann Talia Shire, die dann den Vorschlag gemacht hat, lass sie doch eine Abtreibung haben, bewusst.
Ja, ich finde es auch stärker. Also
Viel stärker. Ja, klar. Also es zeigt ja die Entfremdung noch viel, viel mehr. Ja. Ne?
Auch interessant, wie hier die Kinder auch wieder auf einem Teppich laufen. Ich weiß nicht, das hat so eine Assoziation.
Ja.
Und jetzt haben wir Michael gleich das dritte Mal schreien.
Genau. Und nicht nur schreien, sondern auch
handgreiflich,
handgreiflich werden. Das und das sehen wir ja auch, das sehen wir ja sonst im Film auch gar nicht mehr. Ne? Das haben wir ja nur im ersten Teil gehabt, wo er McCluskey erschossen hat und den anderen. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß.
Er zittert.
Halbe Million hat er übrigens für den Film gekriegt.
Al Pacino?
Und plus nochmal 10% der Gewinne.
Ah ja.
Also, glaube ich, kann er nicht drüber meckern.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn du bedenkst, dass er 2 Jahre vorher noch für den ersten Teil 25.000 gekriegt hat.
Ja. So, Michael versucht es. Also er hat ja extra bei seiner Mutter diesen Rat eingeholt, weil er hat ja auch dran gedacht, an eine Trennung scheinbar, ne?
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wen er. War das bei dir auch auf Italienisch?
Nee, das war auf Deutsch.
Ah, okay, weil ich bin mir nicht sicher, weil das, was er in meiner Fassung gesagt hat, deutete für mich eher darauf hin, dass er überlegt, nicht von seiner Frau sich zu trennen, sondern eventuell von der Familie.
Ah.
Ne, das ist, also, oder sagen wir es so, da ist es im Unklaren gelassen, von wem er sich eigentlich trennen will.
Okay, ja. Aber im Prinzip bedeutet das das ja, ne? Wenn er sich von seiner Frau trennt, dann ist ja irgendwie.
Ja, nee, dann kann er ja immer noch, das ist ja nicht, dann ist er ja deswegen nicht mehr der Mafia-Pate, ne?
Erledigt, klar.
Sondern, ja. Ne? Also ich glaube, darum, das war auch eine Frage, glaube ich, die da mit im Raum schwingte, schwang.
Jetzt hat er wieder, Michael hat wieder diese Versprechung gemacht, ne? Ich werde mich ändern und das ist ja das, was er auch schon im ersten Teil eigentlich
schon, wir sagt, sehen ja schon fast nur noch den puren Hass in Kays Gesicht.
Ja.
Und jetzt kann sie es nicht mehr ertragen.
Ja. Ja, das ist sehr stark. Also auch wenn sie jetzt, wie sie jetzt damit rausrückt. Ja.
Und auch wie er sie, wie er. Etwas, das gottlos ist und teuflisch. Ja, jetzt langsam fängt er an. So, jetzt sehen wir die Wut in ihm aufsteigen. Hm. Das Kind zittert.
Ja. Ja, im Prinzip erklärt sie, sie hält ihm ja den Spiegel insofern vor, dass Michael wirklich weiß, es gibt keinen Ausweg. Also er muss immer weitermachen. Jetzt rutscht die Hand aus, ist verharmlosend.
Nicht das wollen wir nicht sagen.
Nee, genau.
Vor allen Dingen, weil sie auch nicht ausrutscht,
richtig.
Weil sich's ja auch sehr ausgestellt hat.
Ja.
Aufgestaut hat.
Genau, und,
der Stuhl vor allen Dingen, vor allen Dingen, ne, es gibt keinen Ausweg für dich, heißt natürlich auch, du musst mich jetzt verstoßen. Mhm. Ne, du kannst mich nicht mehr als deine Frau haben. Mhm. Darum hat sie es ja auch gemacht, weil das für sie der Weg raus war. So, das ist übrigens auch ein Fehler tatsächlich. Der Ort Corleone hat keine Bahnhof.
Ja, gut.
Tja, und er kommt als gemachter Mann zurück. Und ich finde es ja auch sehr schön, dass das Kind, das den Sonny hier spielt, auch so einen Lockenkopf hat, wie James Caan dann. Mhm. Ja, jetzt sind wir wieder zurück auf Sizilien. Wir haben die üblichen. Jetzt haben wir auch wieder das Essen.
Ja, genau.
Der Geburtstag der. Was war es? Der Großmutter? Nee, Großmutter kann es ja nicht sein. Urgroßmutter? Ist ja auch egal. Mhm. Großmutter. Aber das kann es ja nicht sein. Die ist ja tot.
Mhm. Naja. Also bei mir ist das jetzt auch wieder auf Deutsch, ne? Also.
Ja, aber trotzdem. Ja. Er sagt ja, gibt es der Großmutter, aber die Großmutter kann es ja nicht sein, seine Mutter ist ja gestorben. Achso, nee, halt, es kann ja von der Frau.
Ja, stimmt.
Stimmt, die gibt es ja auch, die ist ja auch Italo-Amerikanerin. Ja. Und jetzt besichtigen sie
Kälterei oder?
Genau, ja. Genau, Öl.
Achso, oder wo die Olivenöl
auch. Oder ist das Oliven? Ist doch Olivenöl, was er.
Ja, aber ich glaube, er hat gerade gesagt, es testet den Wein irgendwie.
Ja, aber okay, kann auch sein, dass es eher Wein ist. Ja, klar, jetzt trinken sie Wein. Hm. Ja, gut, das ist Wein natürlich.
Ja. Aber auch schön hier mit diesen riesen Fässern.
Ja. Und er hat das Land noch auf einem Esel verlassen. Oder war es ein Pferd, ich weiß es nicht mehr. Aber und jetzt ist er eben mit dem Auto unterwegs. Und das waren wohl teilweise auch, hat man versucht, zu denselben Drehorten zurückzukommen wie im ersten Teil. Mhm. So, jetzt sehen wir da den alten Don noch, wie er schon halb tot nur noch da sitzt.
Ja, aber das ist so das, was ich dann nicht verstehe. Wieso muss Vito ihn dann gleich auch noch umbringen?
Rache? Der hat seine ganze Familie umgebracht.
Ja, gut.
Soll er dem jetzt noch die Hand geben oder was?
Nee, aber ich meine, der ist ja eh schon so alt.
Ja, und?
Ja.
Er will ihn ja nicht beerben. Er will ihn ja nur. Er will sich rächen.
Ja, gut, ja.
Das wäre das Schlimmste für ihn, wenn er jetzt gestorben wäre schon. Mhm. Da hätte er ja keine Rache mehr gehabt.
Mhm.
Olivenölimporteur. Ich habe das Gefühl, der ist auch schon so halb senil.
Ja, eben. Aber ich meine, was natürlich wiederum gleich interessant ist, dass er Vito ranholt.
Mhm.
Ne?
Ja. Ist auch sehr, übrigens, wo auch immer das gedreht wurde, es war ganz sicher nicht in Corleone. Mhm. Weil von Corleone, weil von einem Haus in Corleone aus würde man das Meer nicht sehen.
Ja, okay.
Schon gar nicht so nah. Ja, ja. Also, ne, das ist viel weiter im Inselinneren. Mhm. So, jetzt lässt er die Katze aus dem Sack.
Mhm.
Aber es verpufft erstmal noch.
Mhm, okay, ja, ja. Das ist schon, muss ich sagen, sehr heftig. Das ist
schon ganz schön heftig, ja.
Ja, ja, ja. 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 Nee, du hast recht, eigentlich schließt sich ja da der Kreis.
Genau, das ist, ne? Ja, auch, ja, die, ja, Erzählung.
Ja, ja. Das schreit, ja, ja.
Deswegen brauchen wir das brauchen ja wir auch.
Ja.
Weil sonst wäre das zu wahllos, mhm, diese Erzählung aus der Vergangenheit.
Ja, ja, richtig. Ne? Und auch wie die Mutter mit ihm da war, ne? Und
genau,
ja, gesagt hat, er wird nie mal was tun und er eigentlich nur sagt, ja, er wird größer und will Rache wollen. Ja, du hast recht, das ist sinnvoll.
Und vor allen Dingen sorgt das ja auch dafür, dass er jetzt, der Don ist tot, es ist also keine Gefahr auch mehr in der alten Heimat für ihn. Mhm. Es wäre ja, mhm, immer noch möglich gewesen, dass in der neuen Heimat auch mal jemand die Lausche ausstreckt. Jetzt hat er ja das Glück gehabt, dass er nie den Namen hatte. Aber das hätte ja auch immer sein können, dass sich jemand noch mal umhört nach Vito Candelini. Mhm.
So. Ja, Mike sagt Arrivederci.
Genau. Und jetzt sind wir wieder in der Gegenwart, in Anführungsstrichen. Offenkundig ist wieder ein Familienfest, aber ein sehr tragisches, mhm, nämlich der Tod der Mutter. Und tatsächlich ist Morgana King, die Mutter spielt, nur in dieser einen Szene, wo sie in Nahaufnahme zu sehen war, tatsächlich im Sarg. Mhm. Und die restlichen Aufnahmen, da hatte sie keinen Bock drauf, da am Sarg zu liegen, mhm, da liegt tatsächlich Italia Coppola, mhm, die Mutter, mhm, von Francis Ford. Hm, finde ich auch ganz interessant.
Ja, okay. Also. Ja, ja.
Ja, und wir wissen ja,
ne? Jetzt ist eigentlich die Zeit ja abgelaufen für Fredo auch, ne?
Ja, und es ist auch, wäre auch interessant zu wissen, ob er jetzt seine Mutter nur so betrauert,
mhm,
oder ob er insgeheim auch weint, weil er weiß, was das für ihn bedeutet.
Ja.
Ja, und Terja Shire kommt zurück.
Hm.
Das war es, was ich meinte. Sie spielt nur am Anfang mit und jetzt am Ende. Ansonsten taucht sie ja überhaupt nicht auf im Film. Das war ja im ersten Teil ganz anders.
Ja, gut, ja.
Und auch im zweiten ist es anders. Im dritten, Entschuldigung. Ist es, glaube ich, auch anders, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Jetzt versuchte Fredo noch mal mit seinem Bruder zu reden, oder?
Genau. Er wollte ja zuerst mit ihm reden. Und jetzt kommt ja Conny zu ihm. Da haben wir wieder dieses schöne Glasgestell da.
Ja, stimmt, ja, diese Pyramide oder was, dieses Rad, nee, oder
das Riesenrad,
ja, genau.
Das
ist ja. Ja, ja. Also da muss man schon sagen, dieser Film ist extrem dunkel.
Ja,
also,
das ist richtig.
Aber
er passt natürlich halt auch zu diesem Halbwelt,
ja,
in der wir uns befinden. Und in der Szene ist es natürlich noch mal extremer, weil natürlich auch alle schwarz tragen, weil,
ja,
aufgrund des Todesfalls. Und ja, jetzt bittet Conny ja um die Wiederaufnahme sozusagen, mhm, in die Familie. Und sie weiß offenkundig noch nicht, was passiert ist. Ja, sie fragt jetzt nach, warum reden meine beiden Brüder nicht miteinander?
Kinder rühren sich jetzt.
Die Kinder weg.
Genau, sie rühren sich erstmal nicht. So, mit dem Zögern stehen die Kinder auf, oder zumindest der Sohn.
Ja, sie bittet jetzt um Verzeihung. Und Michael wollte nur stark für uns alle sein, ne?
Mhm.
Und auch interessant, dass sie sagt, sie vergibt ihm alles.
Mhm.
Und selbst obwohl sie es gut meint, erniedrigt sie ihn wieder, ne?
Mhm.
Also Fredo. Ne? Er ist so schwach und so hilflos, wenn er dich nicht hat. Genau.
Das ist halt seine Rolle auch, ne?
Ja, aber ne, das ist, ich kann schon verstehen, dass es ihm das irgendwann mal reicht.
Mhm.
Ne, und jetzt Michael vergibt ihr.
Mhm. In seiner Güte, ne? Das ist ja irgendwie auch so sein.
Ne, und jetzt erkennt sie ihn ja auch als ihren Paten an.
Mhm. Ja.
Der Handkuss. Das ist auch ein relativ heftiger Schnitt.
Ja. Auch sehr viele Leute wieder da, ne?
Ja, ne, das wundert mich eigentlich so ein bisschen, weil das war ja jetzt in Anführungsstrichen nur die Ehefrau, ne, des alten Paten.
Mhm.
Ja, jetzt glaubt man, es könnte jetzt gut werden. Fredo ist sich offenkundig unsicher, ob er jetzt gehen muss.
Mhm. Ja.
Da fällt ihm in den Arm.
Ja, auch Musik jetzt, ne?
Genau.
Ich finde, wir haben relativ wenig solcher Szenen, weißt du, wo wir nur ohne Dialog mit Musik haben. Haben wir relativ wenig,
ja,
ne?
Ist richtig. Ja, ne? Das stimmt, ja.
Hinten auch wieder so ein komisches Glas-Ding.
Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet.
Ja, stand da, ganz komisch.
So, und jetzt würde ich sagen, geht es so langsam in das Finale ein. Wir haben jetzt noch so fast eine halbe Stunde inklusive Abspann, aber oder
ja, ich glaube so 20 Minuten.
20 Minuten.
Ja, so 20 ja. Ungefähr. Plus Abspann.
Und das ist, finde ich, auch so eine Szene, wo sich so langsam die Entfremdung gezeigt hat zwischen den beiden jetzt.
Ja, ja.
So, jetzt erfahren wir also, was mit Hyman Roth passiert ist. Ne? Er wollte zuerst nach Israel, aber dort hat man es ihm nicht erlaubt und den Pass ausgestellt. Dann hat er 1 Million Dollar Argentinien angeboten, um dort zu bleiben.
Mhm.
In Panama wird aber wahrscheinlich auch ausgewiesen werden. Tja. Die Ärzte haben ihn aufgegeben.
Mhm.
Tja, und jetzt reden sie diesen Plan, den Mordplan. Und was isst Michael natürlich in der Zeit?
Eine Orange.
Eine Orange.
Aber auch ohne sie, oder hat er sie geschält?
Er hat sie geschält, ja. Aber nur den Teil, den er jetzt da auslutscht.
Ja.
Ja, auch schön, dass wir hatten ja jetzt gerade auch den Einwand, das wäre ja wie, als ob man den Präsidenten umbringen würde.
Mhm.
Und 3 Jahre später, nachdem diese Szene spielt, haben wir ja das Kennedy-Attentat.
Mhm. So, jetzt merkt man auch, dass Tom Hagen da so ein bisschen merkt, dass Michael irgendwie misstrauisch ist.
Mhm. Na, jetzt erfahren wir auch Dingens. Tom hat es abgelehnt, das Angebot. Mhm. Warum soll ich dir von jedem Angebot, was ich ablehne, erzählen? Ist natürlich nicht, hat er natürlich auch in gewisser Weise einen Punkt. Warum soll er ihm das jedes Mal sagen, wenn da irgendwer auf ihn zukommt? Mhm. Aber Michael ist natürlich auch an einem Punkt angelangt, glaube ich, wo ihm sowas egal ist. Ne? Mhm. Auch ein sehr, sehr unheilsschwangerer Satz. Ne? Ich will nicht alle vernichten, nur meine Feinde. Ja. Also im Prinzip gefühlt ist jetzt alles, auch jetzt diese Frage, ne, ob er ihn weiterhin als Anwalt vertreten wird. Dieser Satz, ne, dass er seine Frau, seine Familie und seine Freundin mit nach Las Vegas nehmen kann, der spielt auf eine Stelle an im Drehbuch, die es auch nicht mehr so gibt, nämlich dass Tom mit der Witwe von Sonny eine Affäre hat.
Mhm. Okay, aber das wäre auch jetzt zu viel, das auch noch mit reinzunehmen.
Ja, dann wären wir halt bei 3,5 bis 3/4 Stunden. Ne? Mhm. Auch ein sehr schönes Panorama, muss ich sagen. Ja, und Fredo fühlt sich natürlich jetzt in falscher Sicherheit. Mhm. Jetzt erfahren wir noch eine Geschichte vom Vito. Mhm. Jetzt erfahren wir noch, dass niemand außer Fredo keiner einen Fisch gefangen hat damals bei den Angelausflügen. Mhm. Das heißt, Fredo war quasi in einer Sache doch mal gut.
Ja, und trotzdem kommt er hier natürlich wieder wie so ein Depp rüber, ne? Mit diesem Anglerhut und ja, mit dieser Geschichte. Mit dieser, ich sag mal, naivgläubigen Geschichte. Und man weiß nicht, erzählt er einfach nur einem Kind eine nette Geschichte? Oder glaubt er wirklich, dass es immer so war bei ihm? Mhm. Ne, dass er halt gebetet hat und dann die Fische gefangen hat.
Ja, jetzt haben wir hier nochmal die letzte Dialogszene zumindest für Frankie. Ja, der Bruder ist wieder auf Sizilien. Mhm. Ja. Die beiden rauchen erstmal noch eine Zigarette. Eigentlich überraschend, dass sie ihn da zulassen. Ne? Wenn man bedenkt, dass er ja immer noch im Zeugenschutzprogramm ist. Und dann ist eigentlich die nächste Frage, wieso ist er da eigentlich noch, nachdem er alles widerrufen hat?
Ja. Dafür sind nicht alle Fragen geklärt.
Ja, aber offenkundig wird er ja jetzt nur noch lügen. Ne? Mhm. Das ist ja jedem klar. Ja. Mhm. Also eigentlich hat der Staat jetzt kein wirkliches Interesse mehr dran, ihn zu schützen. Ne? Mhm. Ne, jetzt verwickelt er ihn in ein Gespräch von früher, ne, römische Legion, die Capos. Mhm. Und jetzt kommt ja dann der verklausulierte Hinweis darauf, welche Strafe er sich selber doch bitte zufügen möchte. Mhm.
Ja, vor allem ist auch wirklich, Tom kriegt das eigentlich ganz gut hin, Frankie selber drauf zu bringen, ne? Auf die Lösung.
Ja. Ja, der Mordanschlag auf den Kaiser schlug fehl. Und die Familien können das Vermögen verhalten. Mhm.
Es ist auch interessant, dass hier wirklich der Punkt Familie nochmal reinkommt auch.
Genau, deswegen haben sie ja den Bruder mitgenommen. Mhm. So, und jetzt, ob er, die Frage ist, weiß er zu dem Zeitpunkt schon, dass er beschreibt, was er jetzt machen wird? Mhm, oder, oder geht ihm das erst gleich auf, so richtig?
Ja, ich glaube, in letzter Konsequenz ist das, glaube ich, egal. Aber guck mal, wie sich Hagen auch von ihm verabschiedet. Mhm. Na, so. Leb wohl. Ja. Ja, man weiß es nicht genau. Tja. Ja, adieu, ja.
Ja. Und Conny ist jetzt die biedere Hausfrau offenkundig. Oder was weiß ich, Gouvernante oder wie willst du es nennen? Tja. Eigentlich könnte man schon fast sagen, überraschend, dass Michael das überhaupt zulässt, dass sie die Kinder sieht. Hm?
Ja, aber im Prinzip hat ja auch Fredo erlaubt, die Mutter zu besuchen. Also irgendwie macht er das ja nicht für Kay oder Fredo, sondern für die Mutter bzw. die Kinder.
Ja gut, aber ist natürlich die Frage, ob er bei dem Maß an Paranoia, das er ja inzwischen hat, ich meine, sie hat ja
mit
der Abtreibung quasi eins seiner Kinder schon umgebracht. Mhm. Ne? Das muss man ja auch sehen. Also ich weiß nicht, ob er, also er könnte sie ja durchaus auch als Sicherheitsrisiko sehen,
ja, gut,
theoretisch.
Ja.
Mhm. Und wir sehen ja offenkundig schon ein Stück weit Entfremdung zwischen Mutter und Sohn. Mhm.
Jetzt auch dieser Blick von Anthony zu seinem Vater. Michael steht jetzt hinten im
Genau, und spricht kein Wort mit Kay. Ja.
Sondern geht einfach langsam Richtung Tür.
Und schließt sie gleich einfach.
Ja. Kay will, glaube ich, noch was sagen.
Sie sagt ja auch, glaube ich, gleich noch was. Nee, doch nicht.
Er fängt an, genau, ja. Sie schluchzt und Tür ist zu.
Ja. So, jetzt wird noch das Boot heruntergelassen. Und wir erfahren ja gleich auch, dass das Fredos letzter Ausflug werden wird. Mhm.
Auch wieder extrem dunkel hier. Jetzt ist noch nicht mal die Lampe hinten an, ne? Die wir auch da sehen. Genau.
Auch sehr diesig jetzt draußen. Mhm. Übrigens, offenbar ist das Boot in Alaska zugelassen, laut der Buchstaben, die da drauf sind. Oh,
okay.
Kann man sich natürlich fragen, ob das jetzt ein Fehler ist oder ob das vielleicht sogar bewusst ist, vielleicht so eine Art Steuerspartrick. Ne?
Ja, okay. Ja.
Lassen wir das Boot in Alaska zu, so, weil es da billiger ist, sozusagen. Kann ja kontrollieren, wo es fährt. Das wäre ja den Corleones durchaus zuzutrauen. Mhm. Na, dieses AK, das steht wohl für
Alaska. Ja, aber das ist ein gebrauchtes Boot, was irgendwie mal übernommen wurde. Das
müsste ja neu zugelassen werden.
Ach so.
Theoretisch. Also vor allen Dingen so ein Ding, das brauche ich ja nicht aus Alaska kaufen in Nevada.
Ja, gut, ja.
Das ist ja jetzt keine Yacht oder so, die man, von denen gibt es ja dann mehr. Das halte ich jetzt für das Realistischste, neben einem Fehler in der Produktion, dass es einfach jetzt haben wir wieder so unheilsschwangere Musik. Dass es einfach so was andeutet. Ne?
Ja.
So, jetzt haben wir Hyman Roths Rückkehr in die USA. Und wir sprachen ja gerade schon von Kennedy. Mhm. Der Mord jetzt an Hyman Roth, der hat ja durchaus Ähnlichkeiten mit dem Mord dann an Lee Harvey Oswald, dem Mörder von Kennedy. Mhm. Ne? Der ist ja dann auch abgeführt worden und aus einem Kino ausgeführt worden und dort dann von Jack Ruby erschossen worden. Tja, Frankie hat sich schon das Leben genommen. Ne, und das ist ja auch wieder jetzt so eine Montage aus diesen verschiedenen Morden,
beziehungsweise
Selbstmorden, ne, was wir ja auch im ersten Teil schon hatten.
Also das ist sozusagen ein Finale, was sich halt als Collage darstellt. Ne? Also sozusagen ganz viele einzelne Ereignisse.
Ganz viele, auch an vielen verschiedenen Orten. Ne? Lake Tahoe, das wird ja irgendwie Miami sein scheinbar. Frankie müsste ja irgendwo in der Nähe von Washington wahrscheinlich untergebracht sein, schätze ich mal. Mhm. Ja, genau, ne? Das ist halt ziemlich exakt so wie in. So, Frankie ist auch schon tot.
Mhm. Ja, jetzt noch Fredo.
Genau. Auch schön, dass er dieses
Gebet, ne?
Dass er jetzt diese Story erzählt hat, weil, ne, jetzt ist. Weil man weiß natürlich nicht, betet er jetzt, um Fische zu fangen, oder betet er, weil er weiß, was die Stunde für ihn geschlagen hat, in dem Moment, wo Conny den Sohn rausgenommen hat.
Ja.
Auch schön, dass
Michael
wir sehen gar nicht den Mord. Ja klar, Michael.
Achso, sehen wir nicht? Doch, wir sehen ihn doch gleich.
Wir haben den Schuss doch gehört.
Ja, stimmt, wir haben nur den Schuss gehört. Und ja.
Ja. Tja, Michael ist jetzt allein, wirklich. Ne? Er hat.
Ja.
Der Vater ist tot, die Mutter ist tot, beide Brüder sind tot, die Schwester ist wiedergekommen, aber weil man weiß ja auch nicht, ne, so genau, wie lange bleibt die noch.
Genau, und Kay ist auch weg.
Kay ist weg, genau. So, jetzt haben wir diesen Rückblick nochmal. Mhm. Aber ein Rückblick in die Familie hinein, also in das, der quasi kurz vor dem, oder wenige Jahre vor dem ersten Teil spielt. So. Und das ist auch sehr interessant, James Caan hat tatsächlich für diese eine Szene das exakte Gehalt verlangt, oder die exakte Gage verlangt, wie er für den ersten Teil bekommen hat. Und er hat sie auch gekriegt.
Oh, ja.
Abe Vigoda auch noch mal als Celtessio dabei.
Ich muss sagen, das war ziemlich cool am Ende. Noch mal diese Szene, die wirkt ja ein bisschen wie so ein Epilog, ne?
Ja.
Und
im Prinzip ist es ja ungefähr das, was Michael, wenn er da alleine im Bootshaus sitzt, jetzt sich an glücklichere Tage versucht zu erinnern.
Ja, wobei er auch in dieser Erinnerung, wenn wir jetzt mal sagen, das ist seine Erinnerung in dem Moment, dann alleine zurückbleibt, ne?
Ja, ne? Also er war schon immer, er war ein Außenseiter, aber es gab die Familie noch.
Ja. Ne?
Aber jetzt überleg mal, wer jetzt alles in diesem Raum ist. Celtessio ist im ersten Teil gestorben. Ich weiß jetzt nicht, wie sein Schwager hieß, der ist im ersten Teil gestorben. Sunny ist im ersten Teil gestorben. Mit der Schwester hat er sich mehrfach entfremdet. Jetzt kam sie so halb zu Kreuze gekrochen zurück. Mit Tom hat er sich entfremdet. Mhm. Den Fredo hat er selber umbringen lassen. Mhm. Ne? Also, ne, das ist ja wohl was ganz. Die waren vielleicht nicht immer einer Meinung, aber sie sitzen schon noch zusammen.
Ja.
Und Michael ist ja jetzt nicht ausgestoßen und es hat ja jeder, es hätte ja jeder akzeptiert, dass Michael nicht ins Verbrechen einsteigt.
Stimmt, ja, das ist ein guter Punkt.
Das war das haben wir ja im ersten Teil auch schon erwähnt, dass das ja für, dass alle grundsätzlich einverstanden sind, dass Michael, oder dass offenkundig alle die Wahl haben,
genau.
Ob sie das machen möchten oder nicht.
Ja.
Ja. Und Michael eben. Also für mich ist es eher so die Szene, wo sich Michael überlegt, wo bin ich eigentlich falsch abgebogen, das, was ich eigentlich vorhatte, so fehlgeschlagen ist.
Ja, man muss ja auch wirklich sagen, man hat Michael ja auch im ersten Teil die meiste Zeit immer so als ja, der eigentlich am wenigsten mit den krummen Geschäften zu tun hat.
Ja, gar nichts.
Ja, eben. Also, ne?
Am Anfang, ja. Deswegen, das ist ja auch ein Grund, warum er, glaube ich, dieses Attentat auch durchführt im ersten Teil, weil er als Unverdächtigster gilt. Mhm. Das ist. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Stelle, ne? So, die drei. Das ist natürlich auch so eine Stelle, wo Fredo natürlich auch so ein bisschen Außenseiter ist, ne? Weil er da schon nicht mehr mit dabei sitzt, wenn die über die Zukunft reden, ne?
Das stimmt. Und ich muss sagen, das ist jetzt ein cooler Moment, weil man denkt so, okay. Da hinten müsste jetzt ja eigentlich
Marlon Brando,
genau, Don Vito als Marlon Brando stehen. Und das finde ich halt gut, dass es eben nicht passiert.
Wir sehen auch wieder den leeren Stuhl, ne? Wie ganz am Anfang.
Ja, ja.
Ja, weiß ich nicht. Ich persönlich finde, wenn man bedenkt, wer alles noch mal, ich meine, die Goda haben sie auch wieder geholt. Und also ich finde es eher ein bisschen schade.
Ja, aber ich
weil
aber
wir haben ja hier auch noch mal den Umschnitt, ne?
Ja, das stimmt, aber ich meine, wäre sonst halt auch blöd für Robert De Niro gewesen irgendwie.
Ach, weiß ich nicht.
Ja, ich finde es schon so besser gelöst, aber gut. Jetzt haben wir gleich wieder schön diese Beleuchtung, schwarz-weiß, also, genau.
Nicht schwarz-weiß, aber ja,
hell-dunkel, so rum, genau. Und die Musik ja, setzt ein.
Michael sitzt da. Mhm. Und da gab es ursprünglich noch eine Szene, wo ein 18-jähriger Anthony sich mit Michael unterhält und sagt, er möchte nicht in seine Fußstapfen treten. Mhm. Die hat man sogar halb gedreht und dann hat irgendwas nicht mehr funktioniert. Da stand es gerade, beide, Coppola und Pizzo haben das Drehbuch gemeinsam geschrieben. Die hat man sogar so halb gedreht gehabt und dann hat irgendwas nicht funktioniert und dann hat man sie gelassen. Aber braucht man auch nicht meiner Meinung nach.
Nee, also man muss ja fairerweise sagen, der Film ist ja lang genug.
Findest
du? Ja, ich finde, das ist schon ein ordentlicher Brummer. Ja.
Ja. Ja, das war tatsächlich der Pate Teil 2.
Genau.
So, jetzt aber mal, wie fandest du ihn denn jetzt gegenüber dem ersten?
Also ich muss sagen, ich würde auch sagen, es ist eine erstaunlich gute Fortsetzung. Also was du anfangs ja auch schon mal einmal gesagt hast, ist, das habe ich auch gleich von Anfang an bewundert, ist so dieses, dass wir hier halt Sequel und Prequel in einem haben. Und das fand ich ziemlich cool. Und vor allen Dingen auch, dass dieser Teil einfach anders als der erste Teil, der sozusagen die Banden untereinander sozusagen thematisiert hat, wir hier innerhalb der Familie uns bewegt haben. Ne? Und die Familiengeschichte und auch die Familienfäden und Probleme besprechen. Aber generell muss ich einfach sagen, der Film ist mir zu lang. Also das ist echt viel. Ich meine, die Bilder sind cool, also gerade dieses Dunkle ist klasse. Aber da muss man schon echt sich Zeit für nehmen, ne? So einen Film zu gucken, das ist schon echt ein Wummer.
Ja gut, das ist klar.
Ne? Ja, genau. Aber sonst, großer Film, auf jeden Fall. Ich kann jetzt aber nicht groß sagen, dass ich den, auch unter Kultgesichtspunkten für mich irgendwie, ja, besonders abspeichern würde. Soll jetzt nicht schmälern klingen, ne?
Ja, ich finde es auch einen großen, wirklich großen Film. Also nicht nur auf die Laufzeit bezogen. Ich finde es auch sehr schön, dass diese, was du gerade gesagt hast, ja, die Probleme und die Konflikte werden intimisiert. Aber gleichzeitig wird das drumherum viel größer. Ne? Wir haben Hyman Roth, der ganz woanders sitzt, der nicht mal, der in Miami sitzt. Wir haben diese ganze Kuba-Geschichte. Wir haben plötzlich weltpolitische Ereignisse, die eine Rolle spielen. Wir haben die ganzen Szenen mit dem Ausschuss in Washington. Oh, da haben wir es auch gerade. Die Produzenten möchten sich bei James Caan bedanken für seinen speziellen Auftritt. Mhm. Und ja, also für mich, Top-Film, liegt nur leicht unter dem ersten Teil und kann man wirklich sich so ansehen, auch wieder immer wieder gern gesehen.
Ja. Ja, vielen Dank, Markus. Wenn du alles gesagt hast,
habe ich.
Super. Das war also der Pate Teil 2 von Francis Ford Coppola aus dem Jahr 1974. Und wir haben die DVD geschaut. Markus, ganz herzlichen Dank. Und nochmal auch kurz der Hinweis auf unsere Steady-Seite, wo ihr unseren Podcast mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen könnt. Der Link dazu in der Podcast-Beschreibung oder auf iwenttofilms.de. Vielen Dank euch.
Ja, und Teil 3 kommt bestimmt auch irgendwann mal.
Ich bin gespannt. Dann macht's gut.
Dann macht's gut. Bis dann.
Tschüss.
I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.